Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottermos, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen, frei nach dem Propheten Amos, mit dem Ant.
Und hier, mir, dem Mitch. Guten Abend.
Hallo, Mitch.
Verehrtes
Schön,
Publikum.
Dass wir wieder zusammengekommen sind in unserem feinen, kleinen Studio.
Ja, in zwei feinen, kleinen Studios, um genau zu sein.
Oder einem virtuellen Studio, wie auch
ein
immer.
Virtuellem Studio? Virtuelles Studio.
Unseren Zen-Raum.
Ja, fühlt ihr das Zen? Das Sendungsbewusstsein. Wir sind wieder auf Sendung. Nein, also nicht unsere kostbaren Sekunden mit so einem Quatsch vergeuden. Ich habe leider zu tun, ich meine, du störst mich gerade dabei, dass ich hier ein bisschen lese.
Was liest du denn?
Ja, ich habe hier so ein, ich bin mal in meinen Schrank gegangen, habe so ein altes, kann man eigentlich das Comic oder der Comic? Einen alten Comic oder ein altes Comic? So geht's schon los. Wir haben keine Ahnung, ich zumindest.
Ich lese einen Comic, das Comic, der Comic, das Comic.
Ja.
Den Comicband.
Sagen wir mal, ein bebildertes Abenteuer von Spirou und Fantasio, die Büchse der Pandora. Das ist irgendwie Band 29 und ich habe das wohl schon ganz lange nicht mehr gelesen. Das kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Aber ich habe auch ganz viele andere Sachen gelesen. Das riecht alles
Band
sehr nach
29,
Keller.
Das ist aus der Zeit von Nick und Corvin, die sehr kurz war. Die beiden durften tatsächlich nur 2 Jahre lang Spirou lesen und die Fans waren gar nicht amüsiert.
Das waren eher flach, die Geschichte. Das tat runter. Nick, muss man wahrscheinlich sagen, weil es französisch ist, Nick et Corvin. Das sind die Zeichner. Ja, ihr seht schon, hier mein Gegenüber, der Ant ist vollkommen im Thema und total gut vorbereitet. Geradezu ein wandelndes Lexikon, was Spirou und Fantasio angeht. Und da haben wir auch schon das Thema unserer Sendung.
Genau. Spirou und Fantasio und das mal so mit Polami. Und was hat der Flix damit zu tun?
Flix, genau. Nicht diese, hat nichts mit so Reisefernbussen zu tun, ne?
Aber wird genauso geschrieben, tatsächlich. Und ich weiß gar nicht, wer sich jetzt was angeeignet hat. Aber ich glaube, der Comiczeichner Flix nennt sich schon länger Flix, als wir die Firma Flix kennen.
Okay, also es gibt auch einen Menschen namens Flix.
Genau, also auch wie das in der Comic-Szene üblich ist. Also viele Namen, die wir heute nennen werden, das sind einfach Künstlernamen. Und auch Flix ist ein Künstlername.
Wer hätte das gedacht?
Es handelt sich um Felix Görmann. Aber wir werden weiterhin Flix sagen. Oder er sagt auch gern der Flix. Bei Twitter dann auch mit 3x.
Ja, also Shoutout an den Flix.
Genau, der Flix, der leider mit seinem Podcast pausiert. Er hat mit seinem Atelierkollegen Marvin, auf den ich nachher auch noch zu sprechen komme, tatsächlich auch einen Podcast gehabt. 2 Jahre lang.
Art, aber herzlich.
Genau, da gab es 2 Seasons von und ja, seit Juni 2021 gibt es leider keine neuen Episoden. Ich glaube, er hatte was Besseres zu tun, zum Beispiel diesen wunderbaren gelben Freund hier mit schwarzen Punkten zu zeichnen und den 8 Meter langen Schwanz.
Wow.
Ja.
Also, nein, das ist ein Wundertier. Wir lassen uns gar nicht erst auf diese Vorlage hier ein. Wir sind ja nicht mehr in der Sendung vom letzten Mal, wo es um Ballermann-Poesie ging.
Nein, wir reden von einem Tier. Aber apropos letzte Mal,
ja.
Lass uns doch mal vorher noch in 1, 2 Follow-ups steigen, bevor wir in die Comic-Welt gehen.
Ja, aber sehr gerne doch. auch da hast du ein bisschen was vorbereitet. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen faul gewesen oder keine Ahnung. Schule ging wieder los, Elternabende, hast du nicht gesehen. Aber du hast glücklicherweise hier in die Follow-up-Kiste gegriffen. Und wir haben im letzten Mal ja dieses heikle Thema der sexistischen Popmusik und misogynen Liedtexten aufgegriffen. Und eigentlich, gerade als die Sendung im Kasten war, kam aus einer, ich kann nicht mehr. Leute, es ist so warm, ne? Also, ihr könnt es nicht glauben, wie warm es hier ist. Kam wieder was Neues
auf. Auch.
Nämlich die Nacksche.
Die Nacksche. Nacksche. Zeit.de hat er wohl geschrieben, aber Zeit Online war es.
Ja.
Was ist die Nacksche mit Mitch?
Ja, also die Nacksche, das ist, man kennt das ja noch aus der Zeit, als die Zeitung mit den 4 großen Buchstaben auf ihrer Titelseite eine sehr leicht bekleidete Dame mit einem etwas suffisanten Text abgebildet hat. Ja, der meistens auch ein bisschen zweideutig war. Also alles in Richtung, ja, Sexismus natürlich. Und sogar die Bild hat sich dafür dann entschieden vor, schon länger her, ne? Also 10 Jahre bestimmt. Also hätten wir auch recherchieren können, aber es gibt, glaube ich, schon lange nicht mehr die Nackte auf der Titelseite. Umso erstaunlicher war es dann wohl, als man darauf gestoßen ist, dass es in der Dresdner Morgenpost, einer, ja, sagen wir mal, Allerweltszeitung, immer noch diese Rubrik die Nacksche gab. Und nicht auf der Titelseite, sondern auf der letzten Seite, ne?
Gute Frage. Ich hätte jetzt auf irgendwie Seite 3 gesagt oder
ja,
so.
Irgendwie, also auf jeden Fall nicht auf der Titelseite, ne? Ja, und im Prinzip genau das gleiche wie bei Bild, so wie ich es verstanden habe, ne? Das ist immer irgendein Model, das früher halt für diesen Zweck auch von einem Fotografen in Szene gesetzt wurde, was aber, glaube ich, mittlerweile Stockfotos sind, denke ich mal. Ist, glaube ich, auch in diesem Beitrag irgendwie thematisiert. Mhm. Und es gibt lustigerweise 4 Redakteurinnen, also ich brauche nicht innen sagen, RedakteurInnen, sondern es sind wirklich Redakteurinnen, die dafür zuständig sind, diese Texte, diese Bilder zu betexten. Mit unterschiedlich anzüglichen Texten. Ne? Und ein Großteil der Leserschaft ergötzt sich nach wie vor an dieser Rubrik und denkt sich nichts Böses dabei oder so. Ja. Und das passt doch wunderbar in unseren Kontext. Die Frage ist, ist sowas überhaupt noch zeitgemäß? Man wundert sich doch ein bisschen.
Genau. Manche mögen das und viele tun das sicher auch. Und es gab ja auch, ich glaube, die Dresdner Morgenpost hat es auch versucht abzusetzen und es gab Protest oder so.
Ja.
Deswegen haben sie es zurückgeholt. Total irre. Und Unterhaltung und so. Und ich glaube, in den Artikel lernt man noch irgendwann, als Nacktschen wird man jemanden beim FKK bezeichnen, einen älteren Herrn. Deswegen ist es dann auch mit Augen zwinkern und so. Aber genau, was also viele ist tatsächlich so vergessen.
Wie Nekidai oder so, ne? Also jetzt
nicht, genau. Aber es gibt ja tatsächlich, und das Problem hatte damals auch schon die Zeitung mit den 4 Buchstaben erkannt, Frauen, die sich durch diese Fotos und auch vielleicht durch diese Texte gekränkt und herabgewürdigt empfinden. Ne? Hm. Und das hat man einfach mal ernst zu nehmen. Und ich denke, das ist tatsächlich so richtig aus der Zeit gefallen. Also das braucht wirklich niemand mehr.
Ja, also wo kein Kläger, da kein Richter, und anscheinend ist da die Dresdner Morgenpost-Community, geht da d'accord mit der Nackschen und lebt da in diesem Nackschen-Kosmos und weiterhin für immer da.
Ja, also schöne Grüße nach Dresden und Chemnitz. Ich glaube, Chemnitz war die andere Stadt, wo die Morgenpost auch noch rauskam. Es war so an der Sachsen-Morgenpost. Ach ja. Gut.
Aber
so viel dazu.
Im Bereich der Popmusik sind uns keine weiteren Texte aufgefallen.
Aber natürlich,
man achtet ein bisschen verstärkter darauf, nachdem wir dieses Thema in der Sendung hatten, was man so hört. Mhm. Und schaut vielleicht mal auch bei Videos. Ich sehe jetzt nicht so oft Videos, aber im Moment ist es gerade bei uns im Musikunterricht auch ein Thema, Videoclips. Und da werde ich ja vielleicht auch mal was die Schüler so gerade sehen, mal verstärkt unter die Lupe nehmen, auch unter diesem Aspekt. Mhm. Die SchülerInnen.
Finde ich gut.
Ja. Oh, der Ant hat, Alliterationen Run hier. Finnland, Fete, Folgen.
Genau, das steht jetzt die Frage im Raum. Darf eine Ministerpräsidentin wild feiern und Spaß haben, während sie auch noch, ne, kompetent ist oder geht das eigentlich gleichzeitig? Und hier haben wir auch einen deutlichen Form von Sexismus. Zwar nicht in Deutschland, sondern wir gucken weiter in den Norden. Richtig, Finnland, hattest du schon gesagt.
Finnland.
Die gute Dana Marie ist diese Woche aufgefallen mit Videos, wo sie fein Party macht. Bei Friedrich Merz hat uns das irgendwie nicht gestört. Gut, wir haben alle gelacht. Und bei ihr ist dann direkt sind dann die Konservativen auf die Barrikaden gegangen und haben nach Drogentest gerufen und sonstigen, weil das kann ja nicht sein.
Hätte sie dabei viel Spaß auch noch, Laila gesungen, oder wäre ihr dabei auch noch verboten worden, Laila zu singen, dann wäre der Skandal doch größer.
Ach ja, Also auch da merkt man wieder, wie stark sich die chauvinistische Seele eines Konservativen angegriffen fühlt von einer kompetenten Frau, die auch noch, ihr Leben genießt.
Ja, aber sie hat ein Privatleben und
Ja,
das geht ja nicht. Also ich meine.
Ich meine, sie hat sich selbst auch tatsächlich dafür entschuldigt und sie wollte tatsächlich auch nicht, dass diese Videos entstehen. Sie ist sich wahrscheinlich dessen schon bewusst als Regierungschefin, dass solche Videos nicht gerade für sie förderlich sind.
Ja, ja.
Aber wenn sie mal in der Welt sind, was willst du machen?
Es ist auch völlig, ich sag mal, das ist ein bisschen peinlich, aber da muss man nicht so ein großes Bohai rausmachen.
Genau. Also die Welle, die da geschlagen wird, ist eine reine Sexismuswelle. Also das hat nichts mit damit zu tun, dass man das jetzt ernsthaft diskutieren sollte.
Ja, sind eigentlich irgendwelche Videos mal geleakt worden von Boris Johnson und seinen Partys? Das wäre mal interessant. Wie alle headbangend.
Also es gibt natürlich Boris Johnson Tanzvideos. Ne? Bei, ja. Bei Extra 3 gab es eine Top 5 zu dem Thema und wirklich peinlich tanzen konnten wirklich einige Politiker.
Naja, gut, das muss man jetzt ja auch nicht können. Aber naja, Schwamm drüber. Also sind halt Finnen, ne? Also alle Finnen Klischees mal auf den Tisch. Also wo wir uns jetzt gerade drüber echauffieren, dass sie da ein bisschen, also ich meine, alkoholisiert waren oder so. Also der gemeine Finne.
Also ich finde schön, dass es diese Gegenbewegung gibt, dass viele Politikerinnen sich tanzend filmen und mit dem Hashtag Unterstützung für Sana Marie jetzt posten. Finde ich schon in Ordnung.
Ja, ich finde es generell gut, dass jemand so jung ist, weil ein Land regiert. Sollte mal wieder passieren. Ach, Generationenwechsel.
Ja.
Ist okay. Doch so, oder?
Verdurch mich sie dann. Ich hätte jetzt 36 gesagt. Wenn sie 34 ist, tue ich ihr Unrecht. Also irgendwie, also wirklich, mit 30. Jünger als wir beide.
Das geht als jung durch, ja.
Genau. Das ist der Maßstab, ne? Wenn sie jünger als wir sind, dann ist sie jung.
So, kommen wir zu einer weiteren Alliteration.
Vorher noch das Thema Musik vielleicht nochmal abschließen.
Ach so, ja.
Zu dem man auch tanzen kann. Beim letzten Mal hatte ich ja die ein oder andere Schwierigkeit, ein paar Musikerinnen aus meiner Playlist zu nennen. Das hat mir keine Ruhe gelassen und ich dachte mir, ich höre doch eine Menge von diesen guten Künstlern.
Aber wenn man dran denkt und auch spontan, ich sage, ja, wir haben gesagt, es gibt überhaupt keine Bands mit Frauen und dann ist die Sendung am Kasten, Tausende natürlich.
Ganz im Gegenteil. Und es sind wirklich viele, 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 die in meiner Playlist waren und einige davon habe ich entsprechend in unsere Potamus-Playlist aufgenommen. Wir haben nämlich eine Playlist, die wir am Anfang mal gestartet haben, weil wir immer wieder mal das ein oder andere Musikstück erwähnen und dann wollen wir das ja auch in diese Playlist packen. Diesmal habe ich die Regel gebrochen. Wir haben die meisten davon gar nicht genannt. Und ich habe einfach mal ein paar gute Songs in diese Playlist gefüttert.
Unsere Spotify-Playlist sollte, also Potamus-Spotify-Playlist sollte sowieso immer mal wieder genannt werden und gehört werden. Und wenn sich diese Sendungen und Themen miteinander mischen, dann wird das ja einfach so ein bunter Strauß an Melodien, ja, verschiedenster Couleur.
Ganz genau. Mhm. Also ihr findet sie verlinkt natürlich in unseren Shownotes, wie immer, aber auch einfach unter bei Spotify nach Songs aus Potamus suchen und da findet ihr es auch.
So, und jetzt zu unserem nächsten Thema. Ant, der Alliterationen-Artist.
W ist der Buchstabe des Monats, dachte ich mir. Als ich so durch den ein oder anderen Rant skippte. kurz vorher nochmal dazu. Ja. Ich bin kurz davor, meinen Twitter-Account zu löschen, weil ich echt, glaube ich, keinen Bock mehr habe, dass nur noch Schwachsinn-Diskussionen geführt werden, die in den Trends gehypt werden. Und dazu gehören auch diese zwei von diesen drei Buchstaben. Der dritte ist eher ein interessantes Thema. Zum Buchstabe W passen folgende drei super Worte. Waschlappen, Winnetou, Wasserstoff.
Okay, deine Aufgabe. Schreibe ein Mini-Drama mit diesen drei Begriffen, des alteren Vorkommen.
Winnetou stand unter der Dusche und musste Wasser sparen. Also nahm er seinen Waschlappen, denn seine Heizung wurde noch nicht mit Wasserstoff betrieben.
So ist es. Der arme Winnetou.
Oh Mann. Es will leben in verrückten Zeiten. Also über das eine oder andere davon könnte man eine ganze Sendung füllen. Wir haben vorher verabredet, dass wir das nicht tun wollen. Heute?
Nein, heute nicht. Aber über das eine davon machen wir bestimmt mal eine Sendung. Haben wir auch schon öfter mal erwähnt. Ne?
Kulturelle Aneignung.
Also genau, eine kulturelle Appropriation.
Prost. Oh. Darauf Prost.
Ich nicht bin aus gestolpert, Entschuldigung. Pass auf. Ich stelle mein Bierglas, da ich jetzt, da ich ja, also hier,
Was trinken wir denn heute
eigentlich? Ja, wir haben hier mal ein schönes Erdinger Weißbier.
Auch diese Sendung wird nicht von Erdinger präsentiert.
Nein.
Auch nicht von BrewDog, dem Punk-IPA.
Nein, und schon gar nicht von Facebook oder Meta. Wir haben es noch nicht erwähnt, aber...
Wir hatten noch gar nicht Facebook erwähnt.
Wir haben es gar nicht, wieso, kommen wir dazu, es zu erwähnen, bevor wir es eigentlich erwähnen. Wissentlich. Ist es nicht so, dass Winnetou, der alte Waschlappen, eigentlich gar nichts dafür kann, was er jetzt schon wieder alles erleiden muss, was für einen, durch welchen Dreck, also der arme Winnetou kann ja wirklich nichts dafür, aber das ganze Thema, was soll Ravensburger jetzt, also das finde ich alles wieder so scheinheilig. Also verstehst du, es ging ja darum, dass es diesen Film, der junge Winnetou, dass der in die Kinos kam.
Genau. Und ja, begleitend zu dem Film kamen zwei Bücher. Ein Erstlesebuch und ein Jugendbuch.
Ja, das ist ja immer so das Buch zum Film. Ne? Ja. Und das ist natürlich ein Film, der sich an junge Leser und also junge Kinobesucher widmet, wendet. Deswegen halt auch Kinderbücher oder Erstlesebücher dazu. Als ich einen Trailer von dem Film gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, ach mein Gott, ist das eigentlich noch erstens... ein Thema, das man wieder aus der Mottenkiste holt und zweitens, ist das nicht latent rassistisch? Also, da kommt doch bestimmt, das ist doch schon ein bisschen grenzwertig, ne? Sich heute, also ich meine, es gibt immer noch natürlich die Karl-May-Festspiele in Elspe und auch in, im hohen Norden, deiner Nähe von Lübeck, ja, wie heißt es denn nochmal? Fahren wir mal vorbei.
Elspe und
Bad Segeberg.
Bad Segeberg, genau. Ja.
Und dazu, glaube ich, wir müssen das jetzt nicht vertiefen, aber ich glaube, dass das Problematische an diesem Thema ist natürlich diese Darstellung, dass es da so eine Parallelwelt gibt. Ne? Also es gibt einmal die echten Indigenen und deren nicht so schöne Geschichte Ureinwohner der USA, was
die
natürlich
komplett ausgeblendet ist, die gibt es da eigentlich nicht.
Ja. Und dann gibt es natürlich diese romantisierte Welt des Karl May.
Genau. Der natürlich der ja nie in Amerika war. Der, das ist alles ausgedacht. Der nie in
Amerika war. Da aber auch natürlich wahrscheinlich nicht leugnen kann, dass er auch in einer kolonialistisch geprägten Welt groß geworden ist und eben dieses Weltbild auch hatte.
Also. Das ist der Punkt. Er hatte dieses Weltbild und auch unsere Gesellschaft hat sich in den letzten 60, 70 Jahren weiterentwickelt. Also von der Zeit, in der Sigmar Gabriel das als Kind gelesen hat, da war der Grundtenor, ich sag jetzt mal, rassistischer als heute. Ne? Ja. Also das, was so landläufig gedacht und gesagt und getan wurde.
Ja, und es war mehrheitlich akzeptiert und es wurde als nicht so schlimm. Beziehungsweise wenn sich überhaupt darüber
Gedanken macht. Was ja immer schön ist, wenn vom Täter gesagt wird, das ist doch nicht so schlimm.
Richtig, genau. Und das ist es ja immer wieder. Ne? Also die Betroffenen, die werden halt einfach ignoriert, weil man sagt, aber ich habe doch bitte mein Recht, ich möchte mir nicht nehmen lassen, an diesen schönen Winnetou-Geschichten mich zu erfreuen.
Genau. So. Denn die Nostalgie, das ist es doch. Wir sind doch, jeder, der daran kritisiert, ist ein Nostalgiezerstörer. Das hat Nils Bokelberg in einem Tweet oder einem langen Thread auch schön aufgezeigt, ne? Dass es hier um Nostalgie geht an der Stelle. Und wir beide, wie auch Nils Bokelberg, wir sind in einer Zeit aufgewachsen, wo Karl May schon längst kein Thema mehr war.
Ja? Nein, es gab zwar noch dieses Cowboy- und Indianer-Spielen.
Ne? Also das war noch da.
Oder als Spielzeug oder als Cowboy, als Karnevalsverkleidung.
Ja, möglicherweise auch noch der Film, ne? Wir hatten nur drei Programme und wenn das lief, kannten unsere Eltern das und Eltern wollen ja gerne das, was sie in ihrer Jugend gesehen haben, weitergeben. Das kennst du vielleicht auch von Star Wars oder von anderen Dingen, die du in deiner Jugend erlebt hast. Das macht halt auch Spaß, das seinen Kindern näher zu bringen.
Meinte, dass man ja den Kindern quasi dieses Lego-Zeug aufzwängt und sie vor dem Fernseher sitzt und sagt, jetzt guck dir Alf an und jetzt findet das lustig. Und
ja, nicht ganz, aber in die Richtung geht's. Mhm. Also, das ist eigentlich kein Thema mehr, aber trotzdem diese ganzen und diese Kassettengeschichten, die wir damals hatten, ne? Wir haben auch vielleicht die Kassetten von unseren Eltern übernommen und die ganzen Kassettensachen, die damals wir gehört haben, die werden jetzt verfilmt, ne? Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg und dieses ganze
Gesumse, genau.
Huibu und was
da
nicht
kann man sonst auch alles. Mitmachen, ne?
Hanni und Nanni. Ja, das sind Geschichten, die sind da, die sind bekannt. Und wer bezahlt denn an der Kinokasse? Das sind natürlich die Eltern, ne? Die dann mit ihren Kindern dahin gehen.
Ja, und natürlich denken die, ja, das ist klar, das müsste gar nicht mit meinen Kindern umgesehen reingehen.
Also jetzt ja, genau. Dem kann man vertrauen. Ja, genau. Ja.
Ja, also ich denke mal, das Thema ist wirklich wert, da nochmal genauer drauf einzugehen, weil wir merken schon, wir reden uns jetzt hier, wir ranten jetzt hier schon fast schon uns in Rage.
Ja.
Wir sparen uns das mal stimmt. auf, ne? Weil wir heute ein wirklich schönes Thema haben. Und es ist ja nie nicht aktuell. Ne? Also es gibt immer wieder Kinderbücher oder ne, diese Geschichten. Es war ja schon vor Jahren ein Thema. Darf man oder sollte man Michael Ende, Jim Knopf, Lukas Lokomotivführer mit dem N-Wort seinen Kindern vorlesen oder sollte man es während des Lesens live zensieren oder quasi erläutern, wie Ursula von der Leyen das damals vorschlug?
Oder sollten die Neuauflagen von Pippi Langstrumpf umgeschrieben werden? Ne? Die gleiche Diskussion.
Ja, super Thema. Da werden wir mit euch mal drüber diskutieren. So, das sind zwar jetzt unsere Follow-ups aber doch wirklich mal gewesen, ne?
Ja.
Denn wir haben noch einiges vor der Brust.
Richtig.
Stolz geschwollenen.
Und zwar, du hattest vorhin schon was in der Hand gehabt von Spirou und ich wollte mit dir auch ein bisschen in die Comicwelt einsteigen und ich wollte dir mal zeigen, wie mein Einstieg da eigentlich aussah oder mein Wiedereinstieg. Mhm. Gut, als Kind habe ich natürlich auch Comics gelesen, aber ich bin ein Nerd und ich sammle Schallplatten und
Spiele.
Genau, Brettspiele, genau, hier diese Kennerspiele, dieses ganze Gesumse und bald ist wieder Messe, Anfang Oktober. Und ja, ich entdecke auch wieder Comics. Ne? Und wo entdeckt man Comics?
Im Keller.
Im Comicladen. Ach so. Oder in der Zeitung. Und da hatte ich irgendwann auch den Flix entdeckt, tatsächlich. Flix, Felix Görmann, den hatten wir vorhin schon mal. Er ist eigentlich in Saarland geboren und hat in Saarland studiert. Und seine Abschlussarbeit war ein Comic. Und zwar Who the Fuck is Faust? Was dann irgendwann, Jahre später, 2010, vom Carlsen Verlag, der auch die ganzen Spirou und Masopolamics macht, als Faust veröffentlicht wurde. Das ist, das habe ich mal auch, ich glaube, das war der Gratis-Comic-Tag. Nicht nur dieses Jahr, sondern auch schon 2010 oder ein paar Jahre danach, der dann eine günstige, geheftete Ausgabe hat, so im Stil eines halben Mickey-Maus-Heft. Ne? Mhm. Die sind ja ganz, ganz einfach gemacht, diese Gratis-Comics. Und da gab es den, ich glaube, den Faust oder Don Quixote. Don Quixote ist die zweite Geschichte, die er als Comic umgedeutet hat. Die kam zwei Jahre später, 2012.
Also hat sich quasi Klassiker der Weltliteratur vorgeknüpft und die Comics gemacht. Warum bist du nicht der Erste, der diese Idee hatte? Aber
nö. Bestimmt nicht, aber er hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und er hat immer auch hier, auch in weiteren Werken, die er gemacht hat, immer so schöne Easter Eggs irgendwo versteckt. Ne? Irgendwelche Anspielungen auf irgendwelche popkulturellen Geschichten und seinen eigenen Zeichenstil, den er entwickelt hat, mit relativ klaren Linien, womit er schon sehr an so auch die Franco-Belgier erinnert.
Aber Flix ist doch derjenige, der hat doch immer diese dreieckigen Nasen, ne? Solche großen
Dreiecke. Ne? Ja. Mhm. So, diese Kante oder Knollnasen. Also dreieckige Nasen oder Knollnasen.
Wie bei Loriot, oder?
Ja, einfach so eine Rundung, wie hier bei dem Kind vom. Ist das zu hell?
Ja. Ja, gut, also ich kann es mir ungefähr vorstellen. Ja.
Du kannst dir vorstellen.
Also ist natürlich, wir machen heute eine Sendung, ne, eine Audiosendung über etwas sehr Visuelles. Also wir müssen manchmal vielleicht auch die eure Fantasie. Also
müsst ihr tatsächlich auch ein bisschen auf das Internet klicken. Wir werden einiges verlinken und auch Dinge finden. Wie gesagt, die Auswahl aller Flix-Sachen findet man auf einen Klick beim Carlsen Verlag. Mhm. Und ab 2010 bis Oktober 2015 hat er tatsächlich auch für die Berliner Tageszeitung der Tagesspiegel seine Reihe Die schönen Töchter oder Schöne Töchter gezeichnet.
Mhm. Ach ja, da also, habe ich gleich mal reingeschaut. Also da habe ich mal ein Band, als ich mal bei dir war. Ne?
Genau, da gibt es diesen wunderbaren großen Bildbandformat, also so ein quadratisches Format, also kein übliches Comicformat. Mhm. Auch stark gebunden. Ach, was ich zu Faust und Don Quixote noch sagen wollte, die sehen von der Seite aus wie ein abgenutztes Reklamheftchen, auch in diesem Gelb. Ne?
Okay.
Man nimmt das aus dem Regal und denkt so, Moment, haben die hier noch eine bessere Ausgabe? Und merkt dann erst an den Seiten mal, dass es so draufgedruckt ist.
Das ist abgenutzt. Aber ist das denn auch in dem Format so klein oder was?
Nee. Das ist eigentlich wie ein Comicband quasi oder nicht ganz so hoch.
Ah, okay.
Nee, aber so klein ist es nicht, aber vom gelblichen Design.
Naja, das ist ja witzig.
Weil es halt Literatur ist, ne? Also das ist ja. Eine sehr interessante Frage. Was sind Comics eigentlich, ne? Also in dem Falle ist es ja schon, also beim Don Quixote und bei Faust, weit weg von Kindergeschichten.
Ja, gut, also es ist natürlich, die Frage ist, ist es Prosa? Ist es, weil es wird mit Sprechblasen unter Mischung aus Bild und Text ja gearbeitet, ne? Und vieles wird natürlich auch in, ja, mit Zeitsprung, ne, gearbeitet oder die Chronologie ergibt sich ein bisschen daraus, in welche Richtung man jetzt liest, ne? Man muss die Bildfolge ist ja manchmal sehr über die Seite verteilt angeordnet, dass man manchmal von links nach rechts, von oben nach unten und große Bilder, kleine Bilder, manchmal ein ganzes Bild, was die ganze Seite füllt. Ne? Also es ist ja sehr facettenreich, ne, wie da gearbeitet wird.
In der Tat. Das macht Flix auch wirklich sehr, sehr gerne, mit vielen verschiedenen Paneelen zu arbeiten. Die einfachste Form, wie man es aus der Zeitung auch kennt, wie bei Cavill & Hobbes, dem berühmten amerikanischen Comic, wo ein kleiner Junge Abenteuer mit seinem ausgedachten Tigerfreund erlebt. Das sind dann eigentlich mal vier Panels nebeneinander, so wie heute auch das Känguru-Comic bei Zeit Online eigentlich von Montags bis Freitags aussieht.
Ja, oder ein ganz, ganz bekannter Klassiker, die Peanuts.
Ach, die Peanuts, genau, bei denen ist es auch so, ja.
Also wirklich diese klassischen Comic-Strips, ne? Also dass man wirklich ja ein Streifen hat, ne? Mit vier Bildern, der dann vielleicht weiter erzählt wird oder eine abgeschlossene, ja, kurze, humoristische Episode.
Genau. Und bei Schöne Töchter war das tatsächlich so, dass jedes, also ich weiß nicht, ich glaube, da sind 48 Stories drin, immer Einseiter. Auf der linken Seite ist so eine Art Hintergrund nur und auf der rechten Seite ist der Comicstrip, aber jeder Comic hat eine andere Bildfolge. Also keine dieser verschiedenen Arten von ganz große Bilder oder mal im Kreis gemacht oder sonst was, wiederholt sich. Also jedes ist unterschiedlich. Das war echt großartig. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das damals in der Zeitung ausgesehen hat, weil die Tageszeitung in Berlin habe ich tatsächlich nicht gelesen. Hm. Was ich hingegen gelesen habe, zwischendurch, war in der FAZ montags im Feuilleton, in dieser wunderbaren überregionalen Zeitung, seit Oktober 2015, das Glückskind. Genau.
Erzähl mir vom Glückskind.
Das Glückskind, Flix ist natürlich auch mittlerweile, er ist nach Berlin gezogen, hat eine Familie gegründet und hat eine Tochter und die nimmt er wohl so ein bisschen zum Anlass, dass die Tochter Geschichten erlebt, ne, was die Tochter mit ihren Nachbarn erlebt oder mit einem Haustier, was sie sich selbst aussucht, ein Waschbär, der erst nicht einziehen darf und dann doch in die Wohnung mit einzieht. Der Nachbar ist ein Nudist, der läuft ja auch immer nur nackig durch die Gegend. Nackscha. Ein Nackscha, genau. Und da ist immer die Frage für mich, ist das eigentlich für Kinder oder nicht? So ein, zwei von diesen Strips habe ich auch mal per Foto an mein Patenkind geschickt und das hatte wohl Spaß daran, aber irgendwann habe ich damit aufgehört, wo ich dachte, das passt jetzt doch nicht, dafür ist er vielleicht doch zu klein. Ja, und auch da gibt es wie bei Schöne Töchter mittlerweile einen ganzen Band, beziehungsweise in der FAZ, da schreibt er immer noch, es gibt Band 1 von Glückskind beim Carlsen Verlag. Genau, 2017 erschienen. Aber bevor das erschienen ist, hat er auch noch den Münchhausen geschrieben. Und das ist auch sehr interessant. Da tritt Flix zum ersten Mal nur als Texter auf. Normalerweise macht er beides. Mhm. Und bei Comics gibt es ja eigentlich diese, würde ich sagen, mindestens drei Jobs. Man braucht die Texte, man braucht die Bilder und man braucht jemanden, der es bunt macht.
Ja, wenn es halt genau, koloriert wird überhaupt.
Genau, oft wird es auch nicht da koloriert. Genau, bei diesen Comic-Strips ist es meist nicht koloriert. Beim Känguru zum Beispiel ist es nur am Samstag der Fall.
Das ist auch die lustigen Taschenbücher. Ich denke mal, mittlerweile hat sich das geändert. Ich lese sie jetzt nicht mehr. Also es gibt viele, die es immer noch lesen und wahnsinnig viele Alben davon haben.
Die Journalisten,
genau. Da, um das Ganze überhaupt erschwinglich zu machen, waren noch am Anfang oder viele Jahre lang immer abwechselnd die Seiten koloriert und schwarz-weiß. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es jetzt also entweder jede Doppelseite oder wirklich jede linke. Nee, ich glaube, es waren Doppelseiten, ne? Also dann wieder jede zweite war dann, konnte man quasi selbst nachkolorieren. Aber eigentlich keine gute Idee bei diesen dünnen Seiten.
Das, ja, mit Filzstift.
Erschien durch.
Ja, genau.
Ich glaube, sehr alte Exemplare von meinen ersten lustigen Taschenbüchern, da sieht man noch, dass man das mal probiert hat und dann schnell zeigen lassen hat.
Ja.
Dafür war es gar nicht gedacht, das war ja, ist ja gar kein Malbuch gewesen. Es war einfach nur, damit es, weil sonst viel zu teuer gewesen wäre.
Genau. Und 2016 hat Flix ein weiteres Buch geschrieben, also als Texter, was dann aber von jemand anders, nämlich einem Sauerländer, gezeichnet wurde, und zwar dem Bernd Kiesel.
Achso, ich dachte,
Friedrich Merz. Dieser Bernd Kiesel ist exakt der Bernd Kiesel, der jetzt seit 2 Jahren für Marc-Uwe Kling das Känguru-Comic für Zeit Online zeichnet.
Nein, klein ist die Welt.
Klein, die Comicwelt ist wahrscheinlich sehr, sehr klein.
Inzestös, fast schon.
Und ein Dritter ist da auch mit im Bunde gewesen bei diesem Buch. Und zwar habe ich immer noch nicht gesagt, das ist Münchhausen. Die Wahrheit übers Lügen. Mhm. Und zwar hat die Graustufen, also eine Vorstufe des Kolorieren, ich habe keine Ahnung, vorne steht Graustufen, hat Marvin Clifford gemacht, auch Marv genannt oder so, mit dem Flix jetzt 2 Jahre lang einen Podcast hatte, Art aber herzlich.
Ich muss das mal eben kurz angucken. Das ganze Heft ist in Graustufen gehalten?
Nein, ist es nicht. Der Münchhausen ist nicht in Graustufen gehalten. Ach so. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, dass es in Graustufen ist. Und es ist auch sehr interessant. Es ist nicht einfach nur die, wie wir sie wahrscheinlich aus Filmen kennen, die Geschichte des Münchhausen, der ja gerne Geschichten erzählt hat, so, ne, episodenartig.
Ja, man kennt das alle, der hat sich selber am Schopf aus dem Sumpf gezogen, ist auf der Kanone.
Ja, genau,
und mit der Kanone
sieht das auch schon,
Kanonenkugel
geflogen und so. Genau. Und all das erzählt dieser Münchhausen auf der Couch von Sigmund Freud. Und eigentlich geht es darum, wie Sigmund Freud arbeitet und sich dabei diese Lügengeschichten anhört. Sehr schön gemacht.
Ach, das ist aber wirklich schön. Und also diese geschichtlichen Bezüge, die immer reinzubringen. Ich sehe ja gerade, ich habe nur diese Vorschau-Seiten auf einer Online-Seite. Da sieht man wahrscheinlich, wie hier in, sieht man Soldaten, die wahrscheinlich in Wien vor Freuds Haus patrouillieren. Oder?
NS? Das kann gut sein, ja.
Also da sind doch häufig mal geschichtliche Querverweise auch bei Flix, ne?
Genau, also es ist eine Spezialität von Flix, was wir auch bei den nächsten beiden Werken, über die wir ja dann tiefer sprechen werden nochmal, oder deren Ursprung wir sprechen werden, auch bei den Flix Band Spirou in Berlin, der 2018 rauskommt, der spielt 1989, und dem Masipulami, was auch in die 30er Jahre versetzt wurde in Deutschland, in Berlin. Da merkt man schon, dass er schon eine sehr große Freude daran hat, Geschichten irgendwo anders historisch einzubetten, beziehungsweise historische Bezüge nochmal darzustellen. Mhm.
Also übrigens nochmal kurz, der Münchhausen ist wirklich in Graustufen koloriert. Also nicht koloriert,
sondern
grauisiert.
Ah ja, denn das ist so lange her, dass ich ihn gelesen habe.
Also wirkt wie ein Schwarz-Weiß-Film. Ne?
Ja, dann werde ich ihn wohl nochmal aus dem Schrank ziehen müssen. Hm. Ja, also was man nicht alles machen kann mit Comics, ne? Genau.
Ich wollte übrigens immer Comiczeichner werden, aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, es mangelte einfach an Talent. Ja, das wird es gewesen sein. Oder die Menschen, die koloriert haben oder vielleicht auch die Geschichten entworfen oder so. Aber ich habe früher sehr gerne Comics gelesen und auch Comics, naja, also gezeichnet. Also macht man doch als Kind auch, ne? Aber ich habe das wirklich exzessiv betrieben.
Ja. Ich erinnere mich noch an einige von deinen Zeichnungen und also nicht, was da erzählt wurde, aber dass du viel und auch sehr detailliert schon gezeichnet hast, was eigentlich außergewöhnlich war. Also es war schon nicht schlecht.
Ja, da also vielleicht hätte man da gute Grundlagen drin. Aber gut, ich rede ja über Flicks und nicht über Mitch.
Ja, also. Und da braucht man aber auch, das ist das Nächste, das würde dir, glaube ich, auch Flicks erzählen, eine Menge Mut, das durchzuziehen. Also der hat wahrscheinlich auch einiges an saurer Gurkenzeit gehabt. Und der Markt ist, glaube ich, sehr, sehr klein für Comics.
Ja,
das sind wir vielleicht. Da sind wir beim nächsten Problem. Der deutsche Markt ist, glaube ich, der kleinste Comic-Markt, den man sich so vorstellen kann.
Mhm.
Also klar, unsere Kinder lesen Comics und es gibt ein paar verrückte Eltern, die Comics lesen. Und ja, es gibt eine Cartoon-Reihe und alle finden Rote nicht lustig. Doch lustig, aber du weißt, was ich meine. Dann, nee, nicht lustig war von... Jetzt verwechsel ich sie. Was hat Joshua Sauer gemacht und also was hat Rute gemacht?
Autoren, da kann ich jetzt leider nicht helfen, aber nicht lustig. Also sind ja meistens eher so Karikaturen, genau. Ne? Also fast schon
genau, Cartoons analoge
Memes halt, oder so.
Genau. Ja. Gehst du in die Buchhandlung und guckst nach Comics oder Cartoons, findest du tatsächlich nur solche funny Sachen und natürlich jetzt auch den ersten Band von den Känguru-Comics, weil die auch schon seit 2 Jahren gemacht werden, jetzt zu einem Band voll machen.
Ich würde einfach mal sagen, also ich denke, was du sagen willst, ist, dass im Mainstream-Bereich die Auswahl doch recht überschaubar ist. Ne?
Ja,
man muss dann schon in den Fachgeschäften gehen oder sich irgendwie online versorgen. Aber
genau, und selbst die Fachgeschäfte, davon gibt es sehr, sehr wenige und es gibt gute und es gibt schlechte. Also es gibt auch so Shops, in denen man sich wohlfühlt, so ganz offen, und da ist jeder Kunde willkommen und da kann noch mal gucken. Aber in anderen, da kommt man sich so vor wie in der falschen Welt, also auch ich, wo ich denke, okay, ich kenne diesen ganzen Fantasy-Kram hier nicht und werde schon komisch von einem Menschen hinterm Counter angeschaut. Also Comics in Deutschland, das ist echt eine sehr schwierige Geschichte. Mhm. Ne? Aber nicht wobei so es die immer noch gibt, ne?
Kaufen.
Kaufen. Oder sich mal damit auseinandersetzen. Wie gesagt, den Zeit Online, das Ding ist ja kostenlos, verlinken wir auch, ne, von den Känguru-Comics. Da können ja vielleicht einige von unseren Zuhörern auch was mit anfangen, wenn sie es nicht eh schon kennen. Hm. Wer sich noch mehr für Webcomics interessiert, den kann ich sehr die Arbeit von Sarah Burini, eine Kölnerin, an die Hand legen. Das Leben ist kein Ponyhof. Hat sie vor ein paar Jahren jetzt beendet und arbeitet jetzt an anderen Sachen.
Mhm.
Hatte auch ein alter Ego, das Nerdgirl. Und das Nerdgirl hat es auch zu 2 Comicbänden geschafft, die ich mir natürlich gekauft habe. Ja.
Muss genau, der Nerdboy halt einfach machen, das Comic vom Nerdgirl kaufen.
Genau. Und wir kennen natürlich alle auch so tatsächliche Comicbände und wir haben den... Das A-Wort noch gar nicht gesagt, was im Zusammenhang mit Comics auch mal fällt, ist natürlich ganz schnell Asterix.
Das A-Wort.
Ja. Asterix Comics.
Willst du mich beleidigen, oder?
Ja, also wenn man an Comic-Bände denkt, also wirklich so Hardcover, ne, mit 48 Seiten oder so oder 52, dann denkt man natürlich sehr schnell an Asterix, ist dann aber sehr schnell auch in der Welt, in der wir gleich noch einsteigen werden, und in der franco-belgischen Welt, ne? Also in Frankreich oder in Belgien.
Und das ist lustig, also das sind ja ganz viele Comics, die, weiß ich nicht, überhaupt Menschen, die Comics mal so nebenbei lesen. Ich habe ganz viele Comics, die genau diese, die gleich genannt werden, früher im Urlaub gelesen, da durfte ich mir ab und zu mal so ein Comicband kaufen, so, ne? Das heißt, da sind dann diese für 5 Mark damals, diese, ja, ich nenne sie gleich, aber ich habe da doch nicht auf die Autoren geachtet. Und bei den Sujets habe ich auch nicht im Traum daran gedacht, dass das alles irgendwie aus Belgien kommt. Sondern weil manchmal ging es um den Wilden Westen, manchmal ging es um den Orient, manchmal halt um Ja, gut, ja, manchmal ging es um Belgien, beziehungsweise Frankreich. Und ja, wie heißt es denn? Ja, Gallien halt einfach, ne?
Oder Paris,
die, ja. Die Dings, wie heißt sie denn, die, wo Gallien liegt? Die Provence, nicht die Provence, die.
Ist das die Bretagne?
Die Bretagne, nee. Genau.
Ja, doch, ne?
Doch, wo die Kelten halt damals gesiedelt haben.
Genau, also wenn in Europa die Comic-Kultur groß ist und auch wirklich gefeiert ist und dort viel auch im Straßenbild an Straßenmalereien zu finden ist oder auch in Museen, dann ist es tatsächlich dieser, es ist Nordfrankreich mit Paris und der südliche Teil von Belgien, also der französische Teil, Wallonie oder so, auch natürlich Brüssel selbst. Genau. Denn in Brüssel selbst gibt es einen großen Verlag, den gibt es heute immer noch. Der hat sich in den 30er Jahren gegründet, den Dupuis Verlag. Und der hat tatsächlich, ja, Spirou und Fantasio und auch das Masamponami verlegt. Bevor wir da noch einsteigen, natürlich gibt es noch eine weitere große Comic-Kunst, aber da habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung von, tatsächlich.
Die aus Fernost?
Die aus Fernost, ganz klar. Oder aus, genau gesagt, aus Japan. Genau. Dort kommen nicht Comics her, sondern Mangas. Mhm. Aber letztendlich geht's auch um Bildern mit Schrift und was dem Franzosen sein Disney oder so ist. Er wird ja niemals Comics sagen. Comics sind für Franzosen oder den Belgier das, was das in den USA kommt. Ne? Also hier die Superhelden. Die
bilderten Streifen. Ja, genau. Achso, genau, das sind dann die Comics, genau. Ja,
das sind Comics.
Genau. So, das, die Leichtunterhaltung.
Oder? Genau. Und sie sind völlig irritiert, wenn sie nach Deutschland gucken, dass wir hier alles Comics nennen. Aber gut, wir haben halt kein anderes Wort dafür.
Ja, sind auch vielleicht ein bisschen arrogant.
Ist ja auch leicht irritierend, ne? Also die meisten Menschen, die noch nie mit einem Comic in Berührung gekommen sind, werden schon glauben, dass ein Comic was Komisches ist. Weil die Wortverwandtschaft da ist. Aber das ist eigentlich nicht immer so.
Ja gut, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass man die meisten Comics, die man hierzulande, mit denen man konfrontiert wird, also die lustigen Taschenbücher, Taschenbücher. Mickey Mouse. Und Mickey Mouse, Donald Duck und wenn wir später auch nochmal auf meine Historie zurückblicken, meine Comic-Sozialisation, Fix und Foxy und solche Klamotten, ne? Das Übseft und was man da so alles liest, das sind natürlich alles so Gaudi- Geschichten mit, ja, manchmal mehr oder weniger wirklich gutem Humor. Ja, aber dann, es gab ja auch schon dann so Abenteuer-Comics, also ich denke jetzt hier Star Wars oder solche Reihen, ne? Das gab natürlich dann so diesen Kosmos, der dann in Comics dann weiter nach den Filmen dann auch aufrechterhalten wurde und das sind natürlich dann weniger lustige Geschichten. Oder es gibt diese Rennfahrer-Comics. Wie heißt der nochmal? So ein ganz bekannter, ich glaube, der müsste auch aus Belgien wiederum kommen. Also da geht es um einen Rennfahrer. Comic-Rennfahrer. So, ich gucke jetzt mal bei Facebook. Der heißt Fahrer mit HR. Michel Vaillant. Siehst du?
Ah ja. Davon
kommt er sofort. Michel Vaillant. So, das ist ja auch nicht wahrscheinlich zum Totlachen. Das ist ja, ne? Zum Mitfiebern. Ernst. Ja, aber genau, aber die meisten natürlich denken dann an etwas Lustiges, so diese kleinen lustigen Episoden in der Zeitung. Ne? Peanuts ja meistens auch, ein bisschen philosophisch, nachdenklich, aber meistens doch lustig.
Genau, also auch beim Känguru. Jetzt natürlich darum, am Ende eine Punchline zu setzen, ne? Logisch. Obwohl es doch meist relativ ernst ist, was die beiden da besprechen. Der Marc-Uwe und das Känguru. Kommen wir zu Spirou. Spirou hat mittlerweile eine mehr als 80-jährige Geschichte und durch die würde ich gerne mit dir ein bisschen durchgaloppieren.
Okay, 80 Jahre in noch ungefähr, naja, sagen wir mal 20, 30 Minuten oder so.
Genau, schauen wir mal. Also 38 fängt das Ganze an. Und da hat ein Autor, der sich Rob Well nennt, für das Spirou-Magazin den gleichnamige Figur erfunden. Spirou, falls der jetzt nicht bekannt ist, ist ein Junge, ein Hotelpage im roten Outfit. Aber sehr schnell war das Hotel nicht genug, sondern er wurde zum Abenteurer und bereiste die Welt.
Verständlich.
Er ist recht intelligent, couragiert, unbestechlich, loyal zu seinen Freunden und agiert voller Dynamik. Trotzdem mit Bedacht. Mhm. Ein Jahr später, 39, hat Spirou ein kleines Eichhörnchen zur Seite gestellt bekommen. Namens Pips, beziehungsweise auf Französisch.
Nicht Pips?
Nips, mit einem S davor.
Pips.
Wie auch immer.
Okay, das heißt bei den Deutschen wahrscheinlich zu schwierig auszusprechen, wo sie sonst Pips auf Pips geändert
haben. Genau. Was ganz lustig ist, weil das ist, glaube ich, eine Verniedlichungsform des Namens Spirou oder eine Zusammenfassung. Und Spirou selbst heißt Eichhörnchen.
Ach so, okay. Le Spirou oder Las Spirou? Man weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Der Spirou. Ich lese ihn noch Deutsch. Genau. Und Pips spricht mit uns, also mit dem Leser, in Denkblasen, wie man das gern von so Tieren, die Begleiter sind, kennt.
Denkt Timmy der Hund. Ich weiß nicht, heißt Timmy der Hund. Das ist der Tim heißt der Tim.
Struppi?
Und der Hund heißt Struppi, genau.
Ob der auch denkt?
Manchmal denkt er auch, das stimmt.
Ja, ich glaube schon. Und genau, und die alle anderen Figuren können ihn aber nicht verstehen. Und er kommentiert dabei die Aktionen der Titelhelden und ist aber dabei sehr grießcremig. Auch wenn er Abenteuer nicht so mag, hilft er Tim und später auch Fantasio aus der Patsche.
Spirou, meintest du? Tim hast du gesagt.
Das würde mir Spirou nie verzeihen, weil es gibt natürlich eine Fehde zwischen Tintin und Spirou. Das sind ja zwei große Comic-Magazine, die sich gegenseitig auch die Autoren weggenommen haben. Und es gab eigentlich ein Gentleman's Agreement, dass der Autor, der für das eine Magazin schreibt, nicht für das andere schreibt.
Ach so, okay.
Ja.
Also mit den Versprechern, das hat bei uns auch Kultur. Also ich habe letztens noch mal eine andere Folge gehört. hört man seine eigenen Folgen so und dann ergötzt sich daran, ja, ich muss es zugeben, ja, das tue ich.
Ja, okay.
Das war die Folge, in der wir über Depeche Mode gesprochen haben, anlässlich des traurigen Anlasses des Todes von Andrew Fletcher. Und ich habe, glaube ich, mindestens einmal Andy Bell gesagt. Und Andy Bell von Erasure lebt natürlich noch, er freut sich hoffentlich guter Gesundheit. Aber in meiner Folge habe ich ihn leider, in unserer Folge habe ich ihn leider einmal als verstorben tituliert. Tut mir leid. Shoutout to Andy Bell. Aber Entschuldigung, ich denke vom Thema ab.
Gut, also nach 5 Jahren hat der Schöpfer, Rob Well, seine Arbeit tatsächlich beendet an Spirou und überließ die Rechte aber dem Verlag. Das ist ja anders als beim Schöpfer von Tintin, Hergé. Der hat ja tatsächlich gesagt, wenn ich nicht mehr schreibe, dann soll niemand mehr Tim und Struppi oder Tintin schreiben. Und so ist es auch gekommen. Das wird auch weiter so verteidigt. Und dann gab es jemanden, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, Gillier.
Was, Graf von Rummelsdorf? Nein, wo sind wir gerade?
Wir sind bei 1943.
Ach, 43, ja, da sehe ich ihn. Oh. Gillier, das war mein Job, oder? Gillier.
Genau. Er hat die Figur Fantasio erfunden. Ne? Und auch wenn er nur Zwischenautor war, hat er das hinterlassen und Fantasio, der als Beruf Reporter ist beim Carlsen Verlag oder beziehungsweise, also in der deutschen Version beim Carlsen Verlag, bei der Originalversion natürlich bei Dupuy. Und was es ganz witzig macht, weil man da die Möglichkeit hat, so selbstreferenziell ist. Man sieht auch Szenen in der Redaktion und sie erstellen das Magazin Spirou und das ist natürlich ganz witzig, wenn er da selbst dran arbeitet. Wird aber sehr schnell auch zum Abenteurer und erst ein bisschen schräg, also nicht so geradlinig wie Spirou, tollpatschig und wird als Lebenskünstler bezeichnet, ne? Aber leicht blasiert und verträgt etwas versnobte Kleidung. Genau, aber seinem Beruf letztendlich ist dafür verantwortlich, dass er gemeinsam mit seinem Freund Spirou in Abenteuer gerät. Manchmal aber auch aus purer Abenteuerlust oder aus reinem Zufall. 1946 übernimmt ein damaliger Comic-Neuling die Serie, und zwar André Franquin. Mhm. Und dieser André Franquin gilt als der Vater von Spirou. Der hat das sehr, sehr lang gemacht und der hat jetzt auch eine Menge von festen Nebenfiguren eingeführt, die immer wieder in den Spirou-Bänden bis heute vorkommen. Angefangen von Graf von Rommelsdorf, der ja so ein genialer, verschwundener Wissenschaftler ist, der so mit seiner, also der väterliche Freund von den beiden ist, also ne, schon wirklich alt, sieht auch ein bisschen aus wie Einstein, hat ein Schloss, das er bewohnt, im beschaulichen kleinen Rommelsdorf. Und seine Spezialität, auf der er forscht und arbeitet, ist das Gebiet der Mykologie.
Der Mykologie?
Ja, okay. Also Pilze.
Ach so, Pilze,
genau.
Okay.
Genau, und er kann alles Mögliche aus Pilzen machen und hat auch sonstige großartige Erfindungen. Er hat, glaube ich, auch schon Autos, die mit Zucker fahren oder den genialen Fantastocopter, so einen Hubschrauber für als Rucksack erfunden.
Das klingt alles aber sehr für Kinder auch sehr interessant und anregend, oder?
Ja. Das macht es total spannend, was der entwickelt und so austüftelt. Genau, das ist wirklich cool.
Das hat aber auch irgendwie so ein bisschen, das ist so ein wiederkehrendes Element, ne? Also der verrückte Erfinder, Daniel Düsentrieb oder Professor Bienlein, ne? Also das ist, glaube ich, auch ein Charakter, der irgendwie gerne in Comics so als Typ irgendwie vorkommt, ne?
Ja. Genau, was dann natürlich nicht fehlen darf, ist eine Schurke.
Natürlich, ja.
Und zwar der missratene Cousin von Fantasio, namens Santafio. Das ist Lügner und Betrüger.
Lügner und Betrüger.
Genau. Und seinen Höhepunkt hatte er, als er Diktator von Palumbien war.
Okay, also das klingt ein bisschen nach Satire, so eine sehr überzeichnete Figur eines Schurken schlechthin, der einfach alles Böse in sich vereint.
Genau. Und Palumbien, da kommen wir später nochmal dazu. Das ist
Palumbien, natürlich, jetzt wollte ich es gerade sagen, da ist doch, ne?
Der, ja, da kommt unser Masopolami her. Genau. Und zwar ist es ein fantastischer Ort zwischen Kolumbien und Paraguay.
Ja.
In Südamerika. Genau. Und er war auch zwischendurch die rechte Hand von Zyklotrop. Zyklotrop, fragt ihr? Ja, natürlich. Es gibt natürlich noch einen weiteren verrückten Wissenschaftler als Gegenspieler von dem Graf von Rummelsdorf. Und der versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen.
Das ist nicht wie, überraschend, ja, was du verrückte Wissenschaftler alles zu machen. Ne? Genau. Dabei lacht er wahrscheinlich auch irre.
So ungefähr. Sieht auch ein bisschen aus wie Gargamel, ja. Ja, okay. Und er entwickelt den Zyklostrahl, mit dem er Menschen zu willenlosen Arbeitssklaven machen kann. Und seine Armee von Zyklomännern nutzen die Zyklosprach. Und zwar sind die Worte rückwärts gesprochen bei bleibenden Satzstellung.
Okay, das wird das Ganze ja, damit man es noch lesen kann. Also
genau.
Sonst wärst du nur noch Kauderwelt.
Genau. Mhm. Okay. Genau, und dann habe ich noch die gute Reporterin Stephanie, beziehungsweise in Französisch Secondine. Vergessen. Das ist, glaube ich, die erste Frau, die tatsächlich fest auftritt und ist die Arbeitskollegin von Fantasio, die ihm immer eine Nasenlänge voraus ist und das gerne auch mit unfairen Mitteln. Und Fantasio ist in ihrer Gegenwart oft sarkastisch oder gar misogyn.
Ach, da haben wir es wieder.
Da haben wir es wieder. Selbst in harmlosen Comics haben wir Frauenfeindlichkeit.
Was man ja schon daran sieht, dass so wenig davon auftauchen.
Genau. Es gibt noch ganz viele weitere Bewohner und weitere Figuren, die aufgezeichnet, erfunden wurden. Aber wohl die populärste Schöpfung von André Franquin ist das Fantasiewesen Masopolami. Das wir schon das andere Mal heute erwähnt haben. Ist so ungefähr einen Meter groß und hat einen gelb-schwarz gepunktet und hat einen 8 Meter langen Schwanz aus dem Urwald von Plamumien.
Und das kann auf diesen Schwanz, glaube ich, hüpfen, ne? Also ist so eine Art
Sprungfeder,
ne?
In diesem Schwanz ist unheimlich viel Kraft. Also der kann am Ende einen Knoten reinmachen, damit so das als Faust genutzt werden kann, oder dass das irgendwas weggeschlagen werden kann, oder auch als Spirale, um damit zu hüpfen. Ja, genau. All das hat dem Flix in seinem neuen Band auch große Freude bereitet. Genau. Und ansonsten ist es noch sehr, sehr fantastisch. Man kann es kaum einordnen. Also die ersten, die ihm begegnen, sagen, es wäre ein Affe. Das hat auch Humboldt gesagt in dem Band von Flix. Aber es ist ein eierlegendes und vermutlich säugendes Tier, hat nämlich auch einen Bauchnabel, mit amphibischen Eigenschaften. Also kann lange unter Wasser tauchen.
Was ja eigentlich praktisch ist, ja.
Genau. Und mit der Abgabe von Spiro und Fantasio an den nächsten Autor, zu dem wir gleich kommen, und zwar 69, den Fourny. Da verschwand dieses Tier aus der Serie, da Frankin die Rechte für das Tier behalten hat.
Ach so, da erklärt sich das, weil ich weiß noch, ne, dass es, ich glaube, mein Bruder hat davon einige Bände auch, der hat auch gerne Comics gelesen oder liest vielleicht immer noch Comics, aber da hat man sich so ein bisschen ausgetauscht, ne, und das also kam auch viele Comics ins Haus, ne, praktischerweise, ne. Und ich weiß noch, dass auch viele Bände vom Masupilami dabei waren. Ich habe gedacht, das wäre so ein, ja, Sidespin, oder wie würde man, glaube ich, heute sagen.
Das Spin-off, aber, ne?
Das Spin-off, genau. Sidekick, Spin-off, so, ich habe ich ja, Sidespin, egal. Ach so, aber das ist halt zeitlich nacheinander, ne? Das, seitdem gab es gar keinen Masipilam mehr wieder bei Spiro und Fantasio.
Genau, bis vor kurzem, aber dazu kommen wir gleich.
Darf er das überhaupt? Aber das wirst du gleich erläutern.
Genau. Was Franquin auch noch machen wollte, ist, er wollte sich voll seiner neuen Serie Gaston widmen.
Ach ja, den gibt's ja auch noch.
Der kleine Reporter, der auch in der gleichen Reporterstube gearbeitet hat.
Mhm. Der hat eine Knollennase.
Genau. Ja, und für ihn, für Franquin übernahm dann Jean-Claude Fourny für 10 Jahre, also von 69 bis 79. Hat dann eine ganze Reihe Bände gemacht. Genau, und ab den 80er Jahren wird's nochmal wild. Aber Franquin, ah, Moment, zack, was hat er uns gebracht? Es gab Differenzen, ne, zwischen Franquin und dem Verlag und wegen des Veröffentlichungsrhythmus der Geschichten. Und deswegen gab er nach 9 Bänden auf. Ja. Schade eigentlich. Dann geht's in den 80er Jahren weiter, wo ab jetzt werden immer Comic-Duos, so wie wir es auch von Grossini und Umberto.
Und der
wie hießen die Asterix? Doch, ne?
Grossini und Uderzo, ne?
Genau. Der ja auch, Grossini war ja schon, glaube ich, 1977 oder so gestorben. Der andere hat er weitergemacht. Und ab hier in den 80ern wird es auch
man
üblich,
dass so... Man sagt ja, das ist nicht mehr so lustig gewesen, ne? Aber nicht mehr so originell.
Genau. Und in den 80ern gab es dann auch immer Duos, die das dann gemacht haben. Und am Anfang sogar 2 Duos parallel. Also gleichzeitig haben es Nick und Crovin sowie Tomé und Jean-Ri gemacht. Die ersteren davon haben nur 3 Bände hingekriegt, Band 28 und 30, haben nicht überzeugt, Geschichten zu flach. Und das letztere Duo, also Tomé und Jean-Ri, hat dann für 14 Bände bis 1998, also für fast 20 Jahre übernommen.
Ja, das Ganze ist fortgesetzt. Stolze Zeit. Es ist sowieso, wenn man das jetzt mal gerade so sieht, 80 Jahre, es ist Wahnsinn. Und viele von den Bänden, sei es jetzt Spiro und Fantasio, gut, ich meine, das ist aus den 80ern jetzt, was die Band, die ich jetzt hier habe. Ja, da habe ich noch Zucker im Tank, auch von
Fournier. Das ist Fournier, genau.
Und ja, 79, ne, also frühestens.
Genau.
Das ist ja uralt, also auch schon, als ich es damals gelesen habe, war das ja schon alt. Und die Bücher, also die Comics waren ja immer noch, wurden ja wieder noch neu aufgelegt, ne? Und deswegen hat man es ja vielleicht gar nicht so gemerkt, dass wie alt eigentlich diese Geschichten schon sind. Oder die Geschichten von Tim und Struppi. Das, da hatte mein Bruder auch alle Bände. Und das habe ich damals halt auch gelesen. Und wir haben halt da schon über kulturelle Aneignung und Rassismus und so gelesen. Es gibt ja dieses legendäre Tim, den ersten Band, Tim im Kongo, glaube ich.
Genau,
ja, im Kongo. Stimmen, ja. Rassistischen, kolonialistischen Bezeichnungen und Äußerungen und so. Ne? Das hat einen damals gar nicht so verwundert, es wurde gar nicht darüber geredet. Ne? Also es war einfach so da, dass das Thema, was wir vorhin hatten, ne? Können wir in dieser besagten zukünftigen Folge dann auch nochmal ansprechen. Da haben wir wieder so einen schönen Rückgriff, eine schöne Querverbindung.
Genau. Dass es in den 80ern in Deutschland übrigens so populär war, liegt daran, dass erst 1981 der Carlsen Verlag angefangen hat, die Bände nach und nach rauszubringen in Deutschland. Also die alten Bände von Frankin wurden erst 1981 in Deutschland rausgebracht.
Ja.
Ja, und die ganz alten, also von dem eigentlichen Schöpfer, von Rob Well, die wurden erst gar nicht in Deutschland rausgebracht. Die wurden quasi aus der Serie erstmal entfernt und tauchen gleich erst in einer weitere Neuerfindung, die erst dieses Jahrhundert eingeführt wurde, erst auf. Denn es ist, glaube ich, kaum eine Überraschung, aber ich meine, jetzt werden immer noch sehr, sehr viele Bände rausgebracht von Spirou und Fantasia.
Ja, ja. Ich war nur kurz, du hast gerade Anspruch, ich habe mal gerade auf der Titelseite hier im Impressum hier geguckt, im Imprint, also du weißt schon, wo ich meine. Ja, genau, das, ich bin ja begeistert, egal was ich hier gerade so reinwerfe, du weißt den Hintergrund dazu. was ich hier habe, ist die zweite Auflage von 1988 vom Band Zucker im Tank, was ja Band 19 darstellt. Und das ist halt die Originalauflage, Copyright 1976. Ja, und zweite Auflage 1988, ne? Also genau wie es gerade gesagt hast. Ne? Also
ja,
ein Band, wahrscheinlich für Sammler völlig uninteressant, ne? Eine Wiederauflage aus den 80ern. Ja, gut, weil es gibt es ja auch gar nicht, ne? Eine deutsche Version von 1976.
Genau, die deutsche Version, es gibt's doch, es gab zwei. Oh, da müsste ich nochmal tief in den Wikipedia-Kram. Da gibt es einen Bereich Antiquariate. Ach so. Und zwar gab es, bevor das Carlsen 81 angefangen hat, zwei weitere Versuche, die gescheitert sind, die Serien in Deutschland quasi zu etablieren.
Ja.
Und das war einmal schon ganz früh, 58 bis 61.
Mhm.
Und da hat ein Hamburger Verlag aus dem Spirou der heitere Fridolin gemacht. Und später dann, als dann der zweite dazugekommen ist, Fridolin und Ferdinand. Und der andere Versuch war von dem Verlag, der Fix und Foxy gemacht hat, ab 64, der Kauka Verlag.
Ja, stimmt, klar, das war ja.
Der hat tatsächlich die Geschichten von Spirou und Fantasio unter dem Titel Pit und Piccolo bis 1977 in die Hefte gebracht.
Aha, also das
und da ist, war Fantasio Pit Foxy und Spirou Piccolo. Und das also Masopolami hörte auf den Namen Coco Miko.
Interessant.
Aber das waren 70er, das war vor unserer Comiczeit.
Ja, ja, also ich weiß noch, wir haben ja im Vorgespräch kurz darüber schon geredet, ich dachte, das war im Yps-Heft, was ich noch gar nicht erwähnt habe, dass es da, natürlich, da gab es viele verschiedene Comics und ich glaube auch da gab es Übernahmen von Fremd, also Bänden, also sozusagen so eine Cross-Promotion-Geschichte, ne? Also, dass mal Asterix-Dinge abgerufen waren. Vielleicht, genau. Ich glaube, das war im Yps-Heft, nicht bin ich bei Fix und Foxy. Aber ich habe gerade auch ein altes Fix und Foxy-Heft gesehen, da ist hinten auch auf den letzten vier Seiten oder so so etwas ähnliches, wie du gerade von Spirou und Fantasio erwähnt hast. Eine halt nicht Fix und Foxy-Geschichte, die ist wahrscheinlich auch aus einem großen Comicband übernommen wurde, abgedruckt.
Genau. Und bei der ursprünglichen Reihe ist das ja so, von dem es jetzt aktuell 53 gibt, im Carlsen Verlag, dass die Geschichten ursprünglich immer als Teilgeschichten in dem Magazin Spirou, also Spirou das Magazin in Belgien, was glaube ich monatlich erscheint, herauskommt. Und dann erst später zu einem Band wird. So ähnlich wie unsere Zeitungsgeschichten, ne? Dass jetzt das Känguru jede Woche oder jeden Tag rauskommt und dann irgendwann das zu einem Sammelband wird.
Ja, das ist schon Wahnsinn, ne? Also diese. Und wie viele Bände gibt es überhaupt von Spyro und Phantasio, wenn man jetzt von den Anfängen rechnet? Also bei dieser Zählung hier, Band 19 von 1988 bzw. 76, da muss doch viel mehr noch vorher gekommen sein. Oder bezieht sich das nur auf Carlsen oder?
Also, es gibt neben den, also der eigentlichen Reihe, die 53 Bände. Letzter Band ist 2016 erschienen. Und es gibt mittlerweile eine Spezialserie, also Spyro und Phantasio Spezial. Und da gibt es auch schon 37 Bände. Und da gibt es verschiedene Dinge, die da mit veröffentlicht werden in diesen Spezialbänden. Wollte ich gleich erst erwähnen, aber ziehen wir mal kurz vor. Und zwar werden da zum einen alte Dinge, die noch nicht veröffentlicht wurden, von Rob Welt zum Beispiel, oder sonstige Dinge, die mal irgendwo, die nicht zu längeren Geschichten wurden, gekommen sind, aufgegriffen.
Director's Cut.
Genau. Und es werden auch seit 2005 weitere Autoren eingeladen, doch Geschichten um Spyro und Phantasio in ihrem eigenen Stil und ein bisschen in ihrem eigenen Kosmos zu schreiben, aber so, dass es noch passt zu Spyro und Phantasio. Das heißt, ich habe gerade schon viele Autoren genannt. In diesen Spezialbänden gibt es noch viel mehr Autoren. Und mittlerweile ist auch Flix einer davon. Eigentlich ist es bei Carlsen außerhalb der Reihe rausgekommen, aber wurde 2 Jahre, nachdem es erschienen ist, doch nochmal von Dupree und Carlsen mit in diese Spezialreihe genommen als Band 31.
Ja, das ist schon, ja.
Und davon gibt es jetzt mittlerweile 37. Mhm. Und dann gibt es noch eine neue Reihe, die heißt Spyro präsentiert. Da gibt es schon Zyklotrop 1 bis 3 und Band 4 und 5 ist Rommelsdorf 1 und 2. Auch die sind in den letzten 3 Jahren erschienen.
Ist eigentlich Spyro immer so groß gewesen wie Phantasio? Habe ich mir das falsch? Ich dachte also immer, Spyro ist klein und Phantasio ist groß. Aber vielleicht habe ich das einfach auch verwechselt mit einem anderen. Vielleicht meine ich Kevin Krops oder sowas.
Ich dachte,
Spyro wäre ein kleiner Junge und so ein Phantasio wäre erwachsen, so ungefähr.
Nee, nicht ganz. Die sind schon beide erwachsen.
Ja, dann habe ich mir das völlig falsch abgespeichert.
Was es nämlich auch gibt, und das ist auch nochmal ein Ableger von, ach, welcher Autor war es denn? Fourny, glaube ich. Der hat dann irgendwann angefangen, der Kleine, die Geschichten des kleinen Phantasios zu schreiben.
Ah, okay. Das
kleine Spyro, der kleine Spyro.
Der kleine Spyro,
ja. Auch schon einen Film, der kleine Spyro.
Okay, ja.
Ne? Also die quasi Vorgeschichte erzählt.
Ja, gut, ich meine, das ist ja, so macht man es ja halt. Ne? Man guckt, was kann auch vorher, was kann auch nebenher, was kann auch nachher passiert worden sein, wie kann man diese Kuh melken bis zum Kind nicht mehr.
Genau.
Wie auch bei Filmen. Ne?
Genau. Und wie gesagt, seit 2004 sucht man neue Autoren und es waren dann so viele, dass man sagte, okay, wir wählen jetzt welche aus, aber die anderen dürfen auch, aber die dürfen dann nicht in unserer eigentlichen Reihe publizieren. Mhm. Ja, und so haben auch wieder nur für 4 Bände ab 2004 Mourvin und Munera Abenteuer gemacht. Die beziehen sich auf die alten Meister, hat aber nicht unbedingt gezogen. Die Verkaufszahlen gingen, glaube ich, sehr stark zurück.
Schade.
Und wir kommen dann zum jetzigen Duo, die seit 2009 schreiben. Die hatten vorher 2005 schon ein One-Shot, so nennt man die auch, diese wo ein Autor mal außer der Reihe was macht, was jetzt als Spyro-Spezial bei Carlsen verlegt wird, 2005 eingemacht. Und genau, und Johan und Fabien Wellmann sind die beiden. Von denen habe ich auch alles gelesen bisher. Das gefällt mir auch recht gut, was die tun. Und 2014 kam das Recht des Masopolamis und von Gaston wieder zurück zu Dupree, sodass die beiden tatsächlich in ihrem letzten Band das Masopolami wieder einbauen konnten. Hat dann gleich auf die Titelseite geschafft. Der Zorn des Masopolamis heißt der Band. Der letzte Spyro und Phantasio-Band vom Mai 2016. Und seitdem sind halt nur eine Menge von diesen One-Shots rausgekommen. Unter anderem von zwei wirklich begabten Leuten, Jan und Oliver Schwartz. dessen Bände dann in Brüssel 1942 spielen und in der Nachkriegszeit, aber auch eine eigene Reihe haben. Und ich erwähne diesen Schwartz vor allem deswegen, weil er mit zwei komplett neuen Autoren und zum ersten Mal eine Frau, Sophie Gouvreur, den Band 54, Der Tod von Spirou,
geschrieben hat. Tod haben. Von Spirou, bitte, was?
Der Band heißt Der Tod von Spirou. Und der wird aber am 28. Februar
Tod von Sherlock
2023 erscheinen. Also wir müssen jetzt tatsächlich noch
wir wissen schon, Monate
warten, ein halbes Jahr oder so. Aber ich habe das bei meiner Recherche auf Carlsen.
Also wir wissen schon, dass ein Band erscheinen wird und der heißt Der Tod von Spirou. Gehen dann die Fans nicht an die Decke? Also
ich habe keine Ahnung.
Gibt's da nicht Shitstorms? Cancel Culture? Aber das wird ja nicht der richtige Tod von Spirou sein.
Bestimmt nicht. Also wie wir es halt den Tod von Sherlock Holmes kennen. Ne? Das passiert nun mal. Oder Superman ist auch gestorben, oder nicht?
Der ist alle mal gestorben, wiedergekommen. Ja.
Genau, genau. Und die bisherigen Autoren, Fabien Velmar und Johan, haben für die Spezialreihe, also nicht für die eigentliche Reihe, für die sie eigentlich gerade gezeichnet haben, sondern für die Spezialreihe, den Superpagen kreiert. War eigentlich ein Magazin, ein Witz gewesen gegen Superhelden in den USA, kam aber so sehr, so gut an, dass sie daraus mittlerweile zwei Geschichten gemacht haben. Bin ich letztens drauf gestoßen beim Gratis-Comic-Tag 2022, wo Ausschnitte vom Superpagen 1 drin war. Und Superpage 2, was im November 2021 rauskam, habe ich mir gerade gekauft.
Das ist ja sowas wie Super Grobi in der Muppet Show, Sesamstraße.
Ja, also er wird zum Superheld und geht des Nachts durch die Straßen und rettet Leute. Ne?
Was man so macht als Superheld.
Genau, genau. Und hat natürlich das Problem, dass es da auch andere Superhelden gibt und Nachahmer und was das so alles passiert.
Es kann nur einen geben.
Genau. Und ich sagte ja vorhin, es gibt 37 Fantasie- und Spezialbände. Am 30. August, also ein Tag, nachdem diese Podcast-Folge rauskommt, kommt der nächste Spezialband bei Carlsen raus. Spirou und Fantasio. Der Triumph des Zyklotrop.
Ich habe gut aufgepasst, der Zyklotrop, das ist doch dieser Fangstrahl.
Ja.
Ja. Der Menschen rückwärts sprechen lässt oder so ähnlich.
Genau. Ist aber nur eine freie Adaption des Films Die Abenteuer von Spirou und Fantasio von 2018.
Ein Film?
Also. Der bei der TMDB nur 45% bekommen hat.
Das ist was für Filme und
The Movie Database, genau. Wir kennen alle IMDb, ein Abkömmling von Amazon. Und da hat es, glaube ich, auch noch 4 von 10 bekommen oder 4,1.
Das ist mehr als lebensgefährlich, oder?
Das ist mehr als lebensgefährlich. Also der Film kam nicht wirklich gut an.
Ist das ein Realfilm oder eine Animation oder was? Oder?
Nee, das war ein Realfilm tatsächlich.
Ah, okay. Mit Gérard Depardieu als Fantasio oder so.
Jüngere Schauspieler, aber ja, so ungefähr. Es ist übrigens noch ein Band angekündigt, und zwar Band 39 in der Spezialreihe.
Der Tod von Fantasio
vielleicht? Der Wolfsmensch.
Der Wolfsmensch.
Ja, während dem Band, den ich gerade benannt hatte, von drei völlig unbekannten Autoren ist, also von mir, ist der Wolfsmensch wieder von zwei völlig anderen. Die aber schon was gemacht haben, und zwar Band 35 und 37. Für die Spezialreihe. Ja, völlig verrückt.
Man muss das natürlich alles nicht wissen, um einfach die Comics zu lesen. Ne?
Nee, aber es ist schon sehr, sehr spannend, was mit dieser Comicreihe passiert ist und wie man versucht hat, nachdem immer wieder so Misserfolge kamen. Ne? Es gab ja echt ein paar Autoren, die nicht gut angekommen sind oder Autoren, die ausgestiegen sind. Das hätte schon längst vorbei sein können. Aber man hat einfach weitergemacht, weiter Geschichten erzählt und ich bin echt fasziniert davon, weil all das wusste ich tatsächlich, bevor ich so tief recherchiert habe für diese Sendung und wir hatten vor, ich glaube, 4 Wochen schon darüber gesprochen, weil ich das Humboldt-Tier gekauft habe.
Ja, ja.
Auf das wir jetzt auch noch zu sprechen kommen. zum Abschluss, dass ich noch nicht tief genug in die Materie drin bin. Da wusste ich schon, da ist sehr viel zum Nachgucken und das ist tatsächlich sehr, sehr spannend.
Genau, wir haben, also du hast das Comic im Hintergrund stehen. Ich sagte, ja, cool, erzähl doch mal was in dieser Folge darüber. Ich sagte, muss ich einfach nur recherchieren. Ja, aber war, glaube ich, auch eine gute Idee. Ja.
Ich glaube auch, genau. Und diese beiden Bände, die Flix den gemacht Comic. Hat, also der deutsche Comiczeichner, sind wirklich auch ein guter Einstieg in die Materie. Also Band 31 der Spezialreihe oder einfach nur bei Carlsen, ne, Spirou in Berlin, was zum 80. Jubiläum von Spirou rauskam vor 4 Jahren. Und jetzt das Humboldt-Tier, für alle, die das Masopolami mögen, zum 70. Geburtstag des Masopolamis. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
Aber was ich interessant finde, ist, dass Spirou und Fantasia quasi zeitlose Wesen sind. Mhm. Auch ohne Alter. Ne? Ich meine, das ist ja bei vielen Comichelden natürlich Klar. Der Fall, dass sie ja immer gleich alt bleiben und auch über die Jahrzehnte ihre Geschichten erzählt werden. Das ist ja auch völlig klar. Das ist ja Fiktion. Aber in anderen Welten spielt ja alles immer in der gleichen Zeit. Zum Beispiel bei Asterix ist es immer die, ne, 70 vor Christus oder 50 vor Christus, irgendwie sowas, was am Anfang ja genannt wird. Natürlich um diese Zeit herum spielen diese ganzen Geschichten. Spirou und Fantasio sind in den 80 Jahren, also wahrscheinlich sind sie manchmal in den Bänden in der aktuellen Zeit, in der Band erschienen ist, was einfach eine Geschichte, wo gar nicht so eine große Rolle spielt, wahrscheinlich für die Geschichte.
Genau.
Ob das jetzt in der Gegenwart oder Zukunft oder Vergangenheit ist. Ich glaube, es ist meistens eher in der Vergangenheit. Also, weiß ich, gibt es irgendwelche Science-Fiction-Folgen von Spirou und Fantasio? Das ist ja auch mal gerne genommen, ne? Oder was weiß ich, fliegen zum Mond oder so.
Aber ich glaube, den Versuch gab es, ja.
Aber jetzt hier, man setzt Spirou und Fantasio halt einfach in ihren, ja, einfach in die 30er Jahre.
Ja, ja. Oder auch gerne in die 40er Jahre, ist, also was in vielen Bänden auch passiert, ist halt die Nachkriegszeit, die Zeit der Besetzung von Belgien durch die Nazis halt zu verarbeiten.
Und ach so, ich habe mich gerade, also ja, oder Spirou in Berlin ist ja zur Zeit des Mauerfalls, ne?
Genau, aber das ist künstlerische Freiheit in den Spezialbänden, ne, dass sie sich das rausnehmen können und das irgendwo anders hinsetzen.
Genau. Das ist ja auch so eine Art, wir betrachten die Geschichte mal durch die Augen dieser Comichelden und geben dem eine ganz eigene Nuance. Also um sich damit mal zu beschäftigen, wie es hätte sein können vielleicht.
Ja, ja, in der Tat. Das hat seinen eigenen Reiz, sich das anzusehen und dann, wenn man so Autoren wie Flix hat, die dann andere Dinge, die in der Zeit passiert sind, dann einfach als Anspielung noch mit reinschreiben. Ne? Also wenn sie irgendwelche, weiß nicht, da gibt es eine Litfaßsäule, die sieht genauso aus wie bei Emil in der Detektive. Ja? oder gewisse Namen dann in irgendwelchen Schildern versteckt sind, wo man entweder auf sich selbst anspielt oder auf in der Zeit, wie das Masopolami spielt, halt auf jüdische Geschäfte. Ne?
Ach so, ja.
Ja, das ist, es gibt natürlich viele Dinge, die, also da sagt Dupree, das darf nicht vorkommen, also keine psychische oder grobe Gewalt.
Oh, das ist trotzdem interessant, genau darauf wollte ich gerade angehen. Ja.
Hat es Spirou in Berlin geschafft, trotzdem, also sowas wie die SED, die Stasi-Gewalt, die psychische Gewalt, ne, darzustellen mit so mit Lichtfolter oder so.
Ne? Da gibt es das im Foltergefängnis, ne?
Also, genau, ja. genau. Aber als Kind merkst du natürlich nicht genau, was da passiert, ne? Aber wenn man sich dann ein bisschen mit befasst hat oder schon mal was mitbekommen hat, dann ist es schon sehr hart, was da in dem Moment dargestellt wird.
Stimmt, ja. Für den Leser oder dem unbedarften Leser, den unbefleckten Leser, ist es Fiktion, aber im Prinzip wird ein Stück Geschichte dargestellt, was viele Menschen durchleiden mussten.
Genau, und all das können Comics tatsächlich transportieren. Ja.
Und das ist ja auch so eine künstlerische Sache, also jetzt wieder von der Technik her gesehen, also es gibt ja bestimmt auch Vorgaben, wie gezeichnet werden soll. Man muss natürlich Spirou, die müssen ja erkennbar sein. Wahrscheinlich hat jeder Zeichner seine eigene Note irgendwie, aber die Figuren müssen ja die gleichen Figuren sein. Also man setzt sich hin und schreibt, oder ja, man schreibt ja nicht nur einen Roman, einen Text, sondern zeichnet eine Figur in verschiedenen Bewegungen, und es ist immer die, also das stelle ich mir als also für den Künstler total anspruchsvoll vor, ne? Dass man ja nicht so zeichnen kann, wie man ja seinen eigenen Stil vielleicht gewohnt ist. Ich glaube, er hat auch irgendwie, ich habe da ein Interview gesehen, wo es auch um die Nasenform ging. Mhm. Die waren, glaube ich, gar nicht so glücklich, dass er diese Kantennasen da auch eingeführt hat. Also irgendwo mussten sie verschwinden, aber an anderen Stellen hat er sie dann doch noch durchgekriegt.
Ja, stimmt. Spirou und Phantasia haben eigentlich keine Kantennasen. Ja.
Genau, aber bei den anderen Hauptcharakteren muss das wahrscheinlich wirklich lassen.
Ja.
Aber ich glaube, irgendwelche trotzdem, SED oder Stasi-Offiziere, die wurden dann. Oder nee, der hat auch irgendwie gesagt, er hat an einigen Stellen die Sprechblasen einfach weggelassen, das, ne, um diese bedrohliche Atmosphäre einfach zu verstärken. Dass die Figuren einfach nichts mehr gesagt haben, sondern einfach geschwiegen haben und dadurch einfach noch bedrohlicher wurden.
Hm. Ja.
Also Comic ohne Sprechblasen.
Ja, kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Und was so diesen Stil angeht, ja, natürlich muss Spirou irgendwie erkennbar sein, aber wenn ich Spirou in Berlin aufmache, würde ich als erstes sagen, das ist ein Flix, weil ich halt so, ne, dass diese Art, wie er zeichnet, halt wiedererkenne. Ne? Mhm. Und man, jetzt sehe ich hier gerade, wie der Palast der Republik von ihm gezeichnet wurde und merke, oder das Palasthotel steht oben drüber, wie verdammt aufwendig das ist. Also das ist auch so eine Seite, dauert gern mal Tage, bis die fertig ist. Das ist natürlich auch ein etwas anderer Rhythmus, als dass ein Autor, der nur Text runterschreibt, mhm. wobei es soll nicht abwerten, sondern dauern, reduziert auf Text, tatsächlich da zu leisten ist. Ja,
Chapeau, ne, wenn wir gerade auf Französisch reden, potamieren. Also ich bin auf jeden Fall auf den Geschmack gekommen. Ich habe ja schon früher, wie gesagt, viel Comics gelesen. Ich habe eine Zeit lang, also wirklich jetzt keine Comics mehr gelesen oder mir gekauft. Das letzte Comic, was ich, du hast mir eins geschenkt zum Geburtstag vor einigen Jahren, den
Nick Cave. Genau. Nick Cave ist der gleiche Autor, hat jetzt auch den ersten Band, es wird mehr Bände geben, zu David Bowie gemacht.
Genau, und das habe ich auch, genau, mal zum Geburtstag bekommen oder so.
Guck mal.
Ja, genau, auch das, wo man denkt, Comic, lesen Kinder gern, solche Comics müssen Kinder nicht lesen. Es geht um Rockstars und das ist Rockstars so Backstage treiben. Mhm. Das wird dann auch da in schillernden Bildern dargestellt.
Sehr explizit.
Explizit, ja. Explicit Pictures.
Ja,
eben, es sind nicht alle Comics für Kinder geeignet, es sind Adult-Orientated Comic Strips oder sowas.
Genau, und da müssen wir noch gar nicht Richtung Schmuddel-Comics gehen, sondern tatsächlich das, was im wilden Leben einfach passiert.
Ja, genau, und einfach was von der Thematik her einfach für Erwachsene gedacht ist und genau wie es Filme für Erwachsene gibt, die Kinder nicht sehen sollten, FSK 16 und 18 plus, so gibt das natürlich auch in allen anderen Medien.
Genau.
Aber es ist heute doch, also ich meine, zumindest auf meiner anekdotenhaften Empirie, anekdotischen
Evidenz,
ja, so war das ja. Zumindest was meine eigenen Kinder angeht, zu sagen, dass Comics gar nicht so eine große Rolle spielen. Aha. Also ich weiß, also wir haben natürlich früher die neue Mickey Mouse jede Woche gekauft.
Ja.
Das war ja auch so auf dem Markt. Und das bestand hauptsächlich aus Comics, also wirklich was zum Lesen. Dann gab es noch irgendwie so eine Witze-Seite und Leserbriefe-Seite und so ein bisschen vielleicht noch so eine Spezialseite, wo irgendwas...
Ja, letztens durch die Kinderzeitschriftenabteilung gegangen und es ist total bunt und es ist immer mit Plastik eingepackt. Irgendwas ist immer drin. Also reines Papier kann man wohl nicht verkaufen.
Es hat sich gedreht. Früher waren es ab und zu mal ein Gimmick dabei.
Ja, jetzt gibt es ein Gimmick und vielleicht...
Und jetzt ist das Comic eigentlich das Beiwerk.
Ja.
Es gibt Gimmicks mit Comic. Also in meinem Fall hier Ninjago, ne? Mhm. Lego Ninjago Comics, die Hefte kommen raus, es geht um die Figur, die dabei ist, oder die Sammelkarten. Mhm. Es gibt immer die Figuren Sammelkarten. Die Hefte werden auch gelesen, klar. Es sind irgendwie zwei kurze Comics oder so da drin. Da sind viele Rätsel und sowas drin. Es ist aber nicht in einem Comic-Heft.
Also davon kommt tatsächlich Literatur zum Beiwerk. Das ist echt krass.
Ja. Also ja, Literatur, da war ja meine Frage. Möglicherweise lesen meine Kinder auch richtige Bücher. Und ich habe früher viel Comics gelesen. Ich habe gar nicht so viel Romane gelesen. Es ist ja auch was anderes, da können wir vielleicht auch mal eine Sendung drüber machen, was so Kinderliteratur oder also wie sich das entwickelt hat, also Kinder als Markt. Wir hatten die Klassiker damals als Literatur und wenn man heute in Buchhandlung geht, was es da gibt an Autoren, gute, also wirklich qualitativ hochwertige Kinderliteratur für verschiedene Altersgruppen. Ich glaube, das hatten wir gar nicht damals in dieser Bandbreite zur Verfügung. Na, es gab vielleicht Alice Kaut und die Klassiker von Pippi Langstrumpf über Räuber Hotzenplotz und so weiter.
Ja, ja, ja. Und TKKG und Pitjepuck.
Pitjepuck, genau. Man erinnert sich. Ja, ich habe sie schon mal rausgekramt. Ich dachte, ein paar Minuten haben wir vielleicht noch.
Ach komm, hau raus.
Also es riecht sehr nach Keller. Ich habe eine alte Tüte von meinen Eltern mal bekommen. Ich habe gesagt, nein, schmeiß die nicht weg. Das sind meine alten Comics. Zum Glück sind da noch wenigstens ein paar von da. Aber um noch einfach mal nachzuempfinden, wie das einfach damals war. Es ist ja auch irgendwie so eine kulturelle Geschichte. Diese sind so bieder. Das kommt einem jetzt so verdammt bieder vor. Diese Geschichten, die in diesen alten Donald Duck Comics und diesen Fix und Foxy Comics geschrieben werden. Die Zeichnungen, die vermeintlichen Witze. Es ist... Ich könnte es Kindern von heute nicht hinlegen. Die würden es nicht verstehen. Es ist einfach eine andere Welt. Es ist eine andere Sprache. Es ist ein anderer Humor. Das haben Erwachsene für Kinder geschrieben, die irgendwie Kinder, ich weiß es nicht. Es geht diametral auseinander. Also ich habe hier ganz viele Fix und, also ich kann ja mal Fix und Foxy. Das ist hier ein Band. Ich mache mal ein paar Scans, ne, sowas oder Fotos, wie wir es gemacht haben bei den Lego Technikgeschichten, ne. Das ist der 29. Jahrgang, Band 52, 1981. Muss ich auf dem Flohmarkt gekauft haben, da war ich 4 Jahre alt, habe ich keine Fix und Foxy gelesen. Glaube ich. 2 Mark hat das damals gekostet. Ist eigentlich wahrscheinlich recht teuer gewesen, oder? 2 Mark? Hat mir die Tante damals gekauft.
Ich erinnere mich an so einen Mickey-Maus-Preis von 2,50 Mark.
Ja, das wurde ja wahrscheinlich bis zum Ende der 80er Jahre, wo wir das gelesen haben, auch immer teurer, ne? Ja. Schlägt man dieses Fix und Foxy Heft auf, also erstmal die Titelseite. Man sieht eine weibliche Figur aus Fix und Foxy, deren Name ich jetzt nicht mehr weiß, aber die kommt öfter vor. Fix und Foxy sind diese beiden roten Füchse, ne? Einer hat eine blaue Latzhose, einer hat eine gelbe Latzhose an. Kommt von Rolf Kauker, der hat auch Bussi-Bär gemacht. Das ist die Vorstufe.
Ja, yeah, der Kauker Verlag, der auch Spirufe verlegt hat.
Ich glaube, Rolf Kauke hatte auch ein bisschen Dreck am Stecken, letztens irgendwo beim Monitor gesehen, da war mit NS-Zeit und so, ne, und auch alles nicht so, alles im, nicht alles Gold, was glänzt, so, ne, und man sieht ja auf dem Titelbild einen Computer, so, und verpixelt, also dieses Mädchen spielt Computer und auf dem Computerbildschirm sind verpixelte Fix und Foxys und ein Vogel, der gerade dabei ist, Fix oder Foxy, ich weiß nicht mehr, welcher ist, auf den Kopf zu kacken. Tja, das ist wahrscheinlich lustig. Und es steht drauf, bunt, das ist nämlich das, was wir gerade gesagt haben. Das ist ja ein Verkaufsmerkmal. Mhm. Bunt von der ersten bis zur letzten Seite. Mhm. Die Kinder haben gesagt, oh ja, lustiges Taschenbuch, ist nur jede zweite Seite bunt. Aber hier Fix und Foxy ist bunt von der ersten bis zur letzten Seite. Und das stimmt sogar. Die halten, was sie versprechen, für nur 2 D-Mark. Eine Geschichte mit Lupo. Lupo ist irgendwie, glaube ich, soll wahrscheinlich einen Wolf darstellen.
Genau, ist ein Wolf.
Sieht, ist wahrscheinlich so, ich glaube, ist dieser Tollpatsch gewesen oder so, ne?
Wikipedia sagt, es ist ein lebenswerter Schmarotzer, viel Fraß, taugenichts.
Ja, sowas, genau. Der Goofy von Fix und Foxy sozusagen. Genau. Ne? Die Geschichte heißt Der Cowboy, also ein Wortspiel aus Kauen und Boy. Da geht es um Kaugummi kauen. Man merkt schon, wohin die Reise geht. Die erste Seite hier ist eine Witze-Seite. Lach mit Fix und Foxy. Ich kann es mir nicht nehmen, einfach random, wie wir jungen Leute sagen, einen Witz hier mal rauszulesen und zu besten zu bringen. Treffen sich 2 Eisbären in der Wüste, sagt der eine. Hier muss aber viel Eis gewesen sein. Wieso? Weil sie so viel gestreut haben. Naja, gut. Bitte. Aber auf dem Niveau sind wirklich die Witze heute auch noch in der Tageszeitung. Das ist geil. Sie machen Werbung. Sie machen Werbung für die Sea Monkeys.
Sea Monkeys. Die
Urzeitkrebse.
Ja, Urzeitkrebse.
Die sahen aber, wenn man sie wirklich mal gezüchtet hat, gar nicht so aus.
Tja.
Die hatten gar keine Gesichter und waren gar nicht so anthropomorph, wie sie hier dargestellt wurden. Das war dieses Fischfutter, was mal in den Yps-Heften, ne, ab und zu mal wieder immer wieder aufgelegt wurde.
Ja.
Das wurde als Urzeitkrebse verkauft. Das war eigentlich Fischfutter. Dann gibt's hier noch so eine Seite mit ein bisschen Werbung und so weiter. Also ja, Fix und Foxy, ja, weg damit. Die waren immer so, habe ich gerne gelesen früher. Dann sind da noch ein paar Sachen wie John Tornado. Keine Ahnung, das muss von meinen Brüdern sein, die 10 Jahre älter sind als ich ungefähr. Das ist so ein Abenteuerding. Da ist ein Mann drauf, der hat so einen hautengen Anzug an, blau-gelb, und Muskeln zeichnen sich ab. Er steht vor einem roten Hubschrauber, an dem er sich festklammert. Im roten Hubschrauber ist eine Frau, die ja mit langen, dunklen Haaren, die er wahrscheinlich gerade im Begriff ist, zu beschützen. Vor zwei arabisch anmutenden Menschen, also stereotyp arabisch mit irgendeiner Art Turban auf und Säbeln in der Hand. Die haben zwei Säbel, aber er besiegt sie beide. Er schlägt gerade einem, ja, anscheinend gerade den Säbel mit der Faust aus der Hand. So. Und da gibt es auch noch, der Band heißt Die Garde des Teufels. Und es gibt auch noch Mit Stargo, dem Kämpfer des Lichts. Das Ganze hier ist gehalten in so Rot- und Rosatönen, interessant. Also da Schwarz, Rot, Rosa, das ist irgendwie so gar nicht so richtig koloriert. So halb koloriert. Auch interessant. Und hinten ist noch eine Werbung für Müller-Milchreis mit irgendjemandem im Kuhkostüm. Das ist auch lustig, guck mal.
Oh mein Gott.
Das ist aus dem Bastei. Verlag. Ja, spricht schon für Qualität.
Bastei, was damals in Bastei Lübbe wurde.
Ja. Das ist viel größer und dicker als Fix und Foxy, kostet aber auch nur 2 D-Mark. Und das ist von, boah, das muss ekelhaft alt sein. Also es riecht echt schlimm nach Keller hier. Das hat noch nicht mal ein Impressum. Doch, hinten. Pam, 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 pam. 1980. Muss man gucken, ob das was wert ist. Gibt doch bestimmt Leute, die sowas haben wollen. Sagt mir Bescheid. Und, also wir gehen jetzt nicht alles durch, was ich hier jetzt noch gefunden habe, das Mad-Heft.
Mm.
Erinnerst du dich an das Mad-Heft?
Das Mad-Heft war sehr schräg und das Mad verbinde ich immer mit Herbert Feuerstein.
Herbert Feuerstein, ne? Da war doch, glaube ich, Texter oder Chefredakteur.
Oder Chefredakteur.
Chefredakteur, ja. Glaube ich. Genau. Beim Mad-Heft. Also da vor seiner Zeit, dass er berühmt wurde mit Schmidt einander. Ne? Ja. Das Mad-Heft ist nicht koloriert. Schwarz, ah, ja. Weiß. Auf so pergamentartigen Seiten, die einfach unangenehm sind anzufassen.
Ja, 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 ja.
Es hat sowas von Schmirgelpapier.
Fies.
Es ist so eine Mischung aus, also es ist einfach Mad natürlich, ne? Also da sind Comics drin. Was da immer gut war, es gab bei Mad-Heft immer einen Film als Comic, als Parodie.
Mhm.
Und ich glaube, es ist jedes Mal ein Film gewesen, der aktuell in den Kinos war. Und hier ist es, vielleicht auch nicht jedes Mal, vielleicht gab es auch Specials oder so. Hier ist es ein wilder Stier, ist nichts dagegen. Film über Sporthelden. Ja, wahrscheinlich wird da irgendwie Rocky hier gerade. Ja, doch, ich dachte, der sieht sehr nach Rocky aus. Da wird hier Rocky veralbert. Ein legendäres Heft. Mein Freund, mit dem ich damals früher gespielt habe, der unter mir wohnte, der hatte dieses Heft, wo das Imperium schlägt zurück, als Comic verballhornt wurde, bis zum geht nicht mehr. Das ist, glaube ich, wirklich eine sehr gelungene Parodie, eine Comic-Adaption von, also in satirischer Form von Star Wars Episode, also damals 3, aber heute 6. Wahrscheinlich, ne? Ja, glaube ich. Ich glaube, das Imperium, nein, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Die Rückkehr der Jedi-Ritter, meine ich. Ja, genau. Der Jedi-Ritter. Ich meine aber die Rückkehr der Jedi-Ritter.
Ja, am Ende gewinnen die Guten.
Ja, ja, natürlich. Und dann die stehen da irgendwie als Geist.
Nicht in Teil 5, das ist erstmal bitter.
Teil 5 hat ein offenes Ende. Ne? Und die sind alle Hand ab und was weiß ich, ne?
Nicht gut. Sieht nicht gut aus für die Rebellen.
Ich bin dein Vater.
Nein.
Ach, Leute, also wir könnten noch tagelang. Popeye. Ich habe einen Popeye-Comic. Meine Güte, es gab doch viel, ne? Aber auch viel Schlechtes. Ja.
Ich habe
Popeye und Mr. Wimpy und so. Meine Güte. Und Krieg der Sterne. Also, wo wir gerade darüber reden, ist hier einfach weitergesponnen im Comic-Kosmos.
Ja,
Krieg
natürlich.
Der Sterne. D-Mark 5. D-Mark 5. Habe ich, glaube ich, aber wirklich damals auf dem Flohmarkt gekauft. Oder so an der Promenade, Kindern, die es am Strand verkauft haben, sowas abgekauft. Das ist von 1981, 1982. Wir sprechen, also dann ist das ja quasi noch nicht, also das, da gab es noch nicht den dritten Teil, ne? Der kam, glaube ich, erst mal so 83.
77 oder? War Episode 4.
Ja, ja, also.
80 und 83, würde ich sagen. Ich glaube, alle drei Jahre kam die.
Also muss das nach dem Imperiumschlag zurück sein. Revolution in der Robotwelt heißt dieser Teil. Und da fliehen MP3, wollte ich gerade schon sagen, C3PO und R2D2 vor vielen Robotern, die hinter ihnen her sind.
Eieiei.
Ich glaube, das Ganze ist nicht so toll gezeichnet. Das ist irgendwie so nicht so ausgezeichnet. Also, das ist so, man hat das Gefühl, das ist irgendwie nur so angezeichnet. Ja? Schemenhaft.
Ja.
Nur das Gröbste.
Keine, ich fand das damals keine feine toll. Linie, wie was von RG für Tim und Struppi gewohnt waren.
Ja, ja, also das, ich glaube, das ist jetzt keine große Kunstform, sondern eher Kommerz. Mensch, ja, es hat Spaß gemacht, über dieses Comic-Thema zu reden und zu potamieren.
Finde ich auch. Und es wird einiges in den Shownotes noch zu holen sein. In unserem Workflow ist da schon einiges erfasst und dann gucken wir mal, dass wir da hier ein rundes Paket rausschnüren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in der Folge, auch wenn es wieder ein bisschen länger wurde. Aber so eine 80-jährige Geschichte von einer Comicfigur, die reißt man auch nicht immer gerade mal in 5 Minuten ab. Okay. Also mir hat es auch Spaß gemacht.
Ein Comic muss ich noch erwähnen, das habe ich beim Wichteln gewonnen.
Aha.
Das ist ein Iron Maiden Comic.
Es gibt auch skurrile Sachen, ja. Ja.
Es heißt The Legacy of the Beast. auch nichts für Kinder, glaube ich. Ah, das genau. Ist echt geil gezeichnet. Also das ja, muss man schon sagen. Da sind schon eine Menge Beasts drin.
Beasts. Jo. Ich hoffe, morgen kommt endlich der DHL-Mann, der heute schon erwartet war und bringt mir die Steinernen Riesen und die Operation Fledermaus. Damit ich
aus der Reihe?
Die Spezialbände von Spirou und Spantasio, die wenigen, die ich mir rausgepickt habe, endlich mal komplett habe.
Ach so.
Genau, die fehlt mir nämlich noch. Ich habe tatsächlich vieles von dem aus der Bibliothek ausgeliehen gehabt. Aber einige Sachen haben sie einfach nicht. Und dann muss man sie einfach kaufen. Und das ist ja beim Carlsen Verlag direkt möglich.
Glücklicherweise.
Genau, und den Flix hatte ich natürlich direkt unterstützt, indem ich bei ihm auf seiner Webseite schon vorab bestellt habe, bevor er es veröffentlicht hat. Dass mir ein Lesezeichen von ihm signiert natürlich eingebracht habe. Dankeschön. Lieber Flix.
Ja, also ich denke, ich werde mir den Spirou in Berlin zumindest mal zu Gemüte führen und da mal gucken. Vielleicht werde ich in Zukunft ja mehr Comics lesen. Wer weiß.
Schau mal. Fierisch Büro in Berlin und auch das Humboldt-Tier ist eine ganz klare Empfehlung.
Und ich glaube, unabhängig davon ist es auch einfach eine Anschaffung. Es sind einfach künstlerische Werke, die man einfach mal wertschätzen kann, ne? Und die sich einfach gut machen in der Heimbibliothek.
Das finde ich auch.
Das kulturelles Kapital. Liebe Leute, Pottermos sagt Tschüss.
Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. In 14 Tagen sind wir wieder hier an dieser Stelle auf dieser Welle.
wenn es wieder heißt. Ach so. Vielleicht kriegen wir das ja hin.
Ach, ich hatte gar nicht erzählt, dass in Frankreich seit bei Monchieu seit 3-4 Jahren auch einen Spirou-Freizeitpark gibt. Freizeitpark.
Spirou-Fantasio. Das ist was über Kraftwerk. Ernobil.